Vom Schulabbrecher aus Ostdeutschland, der auf dem Bau anfing und mit 18 seine erste Zwangsversteigerung kaufte, bis zum Unternehmer mit über 2000 Einheiten, eigenem Ferrari-Rennteam und Coaching-Business. Matthias verkörpert keine Ausreden, einfach machen. Nicht als Slogan, sondern als gelebte Realität. Matthias, erstmal herzlich willkommen. Ich bin super happy, dass es geklappt hat und wir einen
Danke.
Termin gefunden haben. Wir starten einfach direkt und ich steige einfach mal ein. Matthias, du hast kein Abitur, kein Studium, keine externen Investoren, stattdessen aber über 2000 Immobilien im Bestand. In drei Sätzen, wer bist du?
Ja, ich bin Matthias, komme aus dem wunderschönen Thüringen im Osten des Landes. Familienvater von drei Kindern, Ehemann einer anspruchsvollen Ehefrau, leidenschaftlicher Autosammler und Fahrer. Und noch mehr als Autos sammeln und Autofahren liebe ich das, was ich den ganzen Tag mache. Ich bin mit Herzblut Unternehmer und Investor. Das ist so viel zu mir zu
Das ist
sagen.
doch schon mal eine richtig schöne Zusammenfassung. Wir gehen einfach noch mal so ein bisschen zurück. Und
Gerne.
zwar, wie war das mit 18? Kein
Ja.
Schulabschluss. Wie kommt man dann zur ersten Zwangsversteigerung? Vielleicht können wir es aber noch mal so ein bisschen Revue passieren, wie das alles losging.
Ja, wie fangen wir an? Also gehen wir noch einen Schritt zurück, ein bisschen vor 18. Also vielleicht mal, ich habe ganz früh angefangen, auf dem Bau helfen zu dürfen oder zu müssen. Ich bin die sogenannte Nachwendegeneration. Das heißt, ich war noch Jungpionier in der Schule und bei uns waren ganz, ganz viele Klassenkameraden, so wie ich auch, wo die Eltern sich das erste Mal selbstständig machen durften im Osten. Da kam halt der glorreiche Kapitalismus zu uns und durften als Kinder in den Handwerksbetrieben viel mithelfen. Mein Vater hatte einen Fußbodenbetrieb, das heißt, er hat Parkettböden und Fußböden mit aufgearbeitet und so bin ich ganz früh an den Bau herangeführt worden, mein Bruder auch und alle meine Klassenkameraden natürlich auch in den elterlichen Betrieben und habe ganz früh gelernt, wenn man was mit den Händen macht, sieht man hinterher, was man gemacht hat, auch wenn es anstrengend ist und meistens nicht so richtig gut honoriert war. Ändert sich gerade, aber früher war das so. Hab dann die Schule gemacht. Schule fand ich immer langweilig. Ich würde nicht behaupten, dass ich dumm war, aber ich fand es extrem langweilig. Und Sachen, die ich mir nicht vorstellen konnte, dazu hat Französischunterricht gehört, Chemieunterricht, ist mir extrem schwer gefallen und ich glaube, ich bin nur durch Mitleid von den damaligen Lehrerinnen, da nochmal vielen Dank, durchgeschleppt worden. Ich habe zum Glück nie sitzen bleiben müssen, also die Schule wiederholen müssen, aber ich habe dann schnell festgestellt, mit 15 war es das gewesen. Habe alle drei Schulen bei uns im Ort besucht, mehr gab es nämlich nicht. Und habe dann noch eine Lehre begonnen. Das war aber auch wieder Schule, habe ich festgestellt. War auch nicht so richtig was. Eine Kaufmannslehre begonnen. Die praktische Prüfung habe ich bestanden. Das war nicht das Thema. Bin durch die
Was war
Theorie.
das für eine kaufmännische Ausbildung?
Das war
Oder was für ein
damals
Unternehmen war das?
eine Kaufmannslehre für Bank, also für Sparkassenkaufmann hieß das. Ging noch ohne Abitur. Das hat sich dann, glaube ich, dann irgendwann mal nicht geändert. Dann brauchte man, glaube ich, Abitur. War auch, muss ich sagen, rückblickend mit 15, 16 so eine Lehre zu beginnen. Da ist man noch grün hinter den Ohren, da hat man nicht so richtig einen Plan. Ich habe aber immer schon vorher, hinterher mitgeholfen auf Baustellen und habe dann gemerkt, es ist nicht so richtig was für mich. Und habe dann ganz klassisch als Bauhelfer angefangen. Das war die damalige Zeit der sogenannten Ich-AG. Es gab eine Förderung vom Arbeitsamt, wenn du dich selbstständig machst. Ich weiß nicht, was es waren, 400, 500 € monatlich. Da habe ich gesagt, super, für ein halbes Jahr, die nimmst du mit. War nie einen Tag arbeitslos gewesen und habe das in Angriff genommen und habe mich dann selbstständig mal als Bauhelfer, als Gerüste abgekehrt, Materialien hoch und runter geschleppt. Ich habe ja keinen Beruf gelernt und habe das dann faktisch so scheibchenweise immer mehr gemacht. Und das war dann mein Job gewesen, habe damit Geld verdient.
Wie
Und
hast du deine Leistung so angeboten? Also wirklich
ah ja, es gab noch genug zu
sogar
machen.
das
Ich habe,
Netzwerk, wie ist das gekommen? Du
ja,
warst ja
also
vorher schon auf dem Bau, hat sich einfach so
genau,
ergeben alles.
hat sich einfach so ergeben. Habe drei, vier Auftraggeber gehabt, die dann immer ganz viele Leute angefragt haben, kannst du mal die Woche, kannst du mal diesen Monat mithelfen? Und ich weiß noch, als ich mich selbstständig gemacht habe, eine meiner allerersten Rechnungen, die wollte ich mir eigentlich mal aufhängen, das waren tatsächlich 5 € Stundenlohn. Das war vor 22, 23 Jahren, das ist heute
Wahnsinn.
undenkbar. Wenn du fleißig warst, habe ich irgendwie 1,3, 1,4 netto im Monat gehabt, dachte super.
Ja.
Jetzt habe ich es geschafft. Das war vielleicht zur Info, das war damals ungefähr das Gehalt eines Bankkaufmanns gewesen, was jemand netto verdient hat, der frisch fertig war. Und ich auf dem Bau hatte gefühlt ein etwas schöneres Leben, kurze Hose, Unterhemd oder auch nichts. Und die mussten alle im weißen Hemd und Krawatte schwitzen in den Banken und irgendwelchen Blödsinn
Ja.
machen. Da habe ich gedacht, super, hast du es geschafft. Es gab ja auch noch ein bisschen Trinkgeld. Wenn du am Wochenende mehr gemacht hast, gab es mehr. Und eigentlich habe ich gedacht, ich bin schon der Gewinner. Ich verdiene schon mehr als die, die im Büro sitzen. Und so hat es begonnen. Da habe ich mit 18 tatsächlich dann hauptberuflich auf dem Bau gearbeitet. Genau, und habe aber eben schon mit 15, 16, 17 schon so viel nebenbei gemacht. Auch neben der Lehre, vor der Lehre, am Wochenende, auch in der Schulzeit damals schon dem Vater mitgeholfen, dass das für mich eigentlich, nicht eigentlich, dass es das für mich Normalität gewesen ist und für viele andere meiner Klar, damaligen Klassenkameraden war das auch normal. Wir hatten Fleischer dabei gehabt, wir hatten Dachdecker dabei gehabt, wir hatten einen mit einem Reinigungsunternehmen, wir hatten einen mit so einem Drogerieladen. Die Kinder mussten, durften alle mit aushelfen und mussten am Wochenende mit anpacken, wenn Ware kam, wenn irgendwie Material geschleppt werden musste. Das empfanden wir auch nicht irgendwie als besonders oder als schlecht oder schlimm, weil es eben alle betraf. Das war so in den Anfang der 90er Jahre gewesen. Das war 91, 92, 93. Bei uns wurde die Welt bunt im Osten, die ersten Westautos, es gab Joghurt. Es gab tolle T-Shirts, kannten wir vorher alles nicht so und mussten halt mithelfen. Das war für uns Normalität gewesen. Ich erinnere mich noch dran, dass ich mal von einem Lehrer, ich glaube in der 8. Klasse war es gewesen, ich weiß auch noch welcher Lehrer, ich weiß auch nicht, wie er hieß, Englischlehrer, 8. Klasse, da habe ich mich damals sehr geschämt. Der hat mich angesprochen und die Eltern in die Schule zitiert, dass ich so extrem nach Schweiß rieche vor der Schule, dass ich früh verschwitzt in die Schule kam, und da hat der Lehrer meinen Vater gefragt, ob ich denn mitmache, ob ich denn arbeiten muss. Und mein Vater gesagt, na klar, vor der Schule hat er eine halbe Stunde Zeit, kann er mitmachen, danach auch. Das war ganz verständlich. Mein Vater hat gar nicht verstanden, warum er jetzt eingeladen wird, was das für eine Frage ist. Also so war das Verständnis bei vielen Kindern nach der Wende, wo die Eltern sich selbstständig gemacht haben. Deswegen ist dieses Mehrmachen, fleißig sein vielleicht so ein bisschen mitgeprägt worden durchs Elternhaus und durch die damalige Zeit. So hat das begonnen. Und da habe ich mit 18 angefangen. Mir blieb mir nichts anderes übrig, wenn du nicht richtig wirklich in der Schule Lust hattest. Und war mir dann selbstständig gewesen. Das klingt jetzt so hochtrabend. Der Gewerbeschein hat damals gekostet 15 Mark oder Euro. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Das war gerade so die Kippe in der Zeit. Das war gerade Euro-Umstellung. Und das war es gewesen. Keiner hat irgendwas gefragt. Du musstest keinen Nachweis abbringen. Null. Gewerbeamt, Frau Otto, kenne ich immer noch
Ja,
den Namen.
wenig Bürokratie.
Also relativ wenig Bürokratie. Das war eine
Ja.
Gewerbeanmeldung. Ich habe nichts gehabt. Es gab auch keine IHK-Beiträge, keine Berufsgenossenschaft. Wir waren faktisch unterm Radar, haben unsere Rechnung geschrieben. Ich habe mein damaliges Jugendgirokonto als Geschäftskonto umfunktioniert. Ich habe einfach niemanden gefragt, habe gesagt, das ist mein Geschäftskonto jetzt. Und das war es gewesen. Ich wusste weder, was eine GmbH ist, noch was eine Steuererklärung ist, noch was irgendwas ist. Das hat mich zwar ein paar Jahre später eingeholt, aber zu dem Zeitpunkt haben wir einfach gemacht, für damalige Verhältnisse gutes Geld verdient und ich habe mich gefreut.
Ich hörte ja so raus, das war ja irgendwie vom Umfeld her das Normalste der Welt. So die ganzen Klassen- und Schulkameraden haben zu Hause mitgeholfen, haben dann auch Firmen gegründet. Also das Thema gründungsunternehmerische Mentalität, die war da irgendwie total verbreitet und das war in deinem Umfeld absolut eben gegeben. Dein Vater war selbstständig, viele, viele Eltern von Mitschülern haben auch Unternehmen betrieben, Unternehmen gegründet in unterschiedlichen Branchen. Heute ist das ja irgendwie gefühlt so völlig anders. Ne? Du als Kinder, ich kenne das ja auch noch so, das war das Normalste der Welt, dass man da volles Rohr bei den Eltern, wenn sie dann selbstständig waren, einfach mitarbeitet. Das
War
war gar
normal,
keine
also
Frage. Das hat man auch nicht
war.
als Belastung gesehen. Das war einfach so. Das war das Normalste der Welt. Sag noch mal so ein bisschen was zur Prägung. Du fokussierst ja oder betonst ja auch schon immer aus dem Osten, ne? Auch jetzt in deinem Coaching oder Social Media Business oder Kanal. Hat das einen Einfluss auf deine Prägung irgendwie?
Na klar, das ist ja Heimat, Heimat, auch dein Umfeld, wo du herkommst, prägt natürlich. Wir waren die Generation gewesen, Carlo. Uns wurde als Kind, also gerade als Jugendlicher, sag mal so, als Kind habe ich es nicht bewusst wahrgenommen. Ich weiß, dass meine Eltern irgendwann mal geweint haben im Fernsehen und ich weiß auch, wenn ich diesen Spruch im Fernsehen höre, dass die Grenzöffnung jetzt, ich glaube jetzt unverzüglich, ich weiß nicht, ob du diesen Spruch kennst, der da im Staatsfernsehen früher kam, wo der Vater sagt, der ist offen, wir können in den Westen fahren. Das war als Kind, die Eltern haben geweint. Das war früh, es kam irgendwie keiner mehr so richtig in die Schule. Alle waren im Westen gefahren, weil das erste Mal, dass wir das durften. Wir hatten da Westverwandtschaft gehabt, sind irgendwie nach Hof irgendwie an der Nacht gefahren, weil keiner konnte glauben, dass die Grenzen zu
Bayern
sind.
unten, ne?
Genau, da gab es ja Begrüßungsgeld noch, ich weiß gar nicht, 100 Mark oder irgendwas. Also ich war da 7, 8 geschrieben, ganz viele Verträge und habe dargestellt, wie der dumme Osten. Deswegen dumm, weil wir vom Kapitalismus keine Ahnung hatten. Das gab es bei uns nicht. Der Staat hat sich um alles gekümmert. Und da habe ich eben diese vielen Dramen mitbekommen, dass Leute Sachen unterschrieben haben und haben praktisch Haus und Hof verspielt, weil sie es eben nicht besser wussten. Nicht wegen Dummheit oder weil sie blöde waren, sondern tatsächlich, weil derjenige,
Das war ja
der
Neuland einfach, ne? Das
genau, und
war ja
da
gar
kam eben
nicht
die
im
zweite,
Schulsystem oder überhaupt
genau, und
angelegt.
die zweite, dritte Karte aus den alten Bundesländern kam halt rüber, also die da wahrscheinlich nicht so richtig was geworden sind, haben gesagt, super, da greifen wir jetzt mal im Osten an, überteuerte Autos verkauft, überteuerte Technik verkauft und so weiter. Und dann war ganz oft der Stempel drauf, das ging noch so bis Anfang der 20er, Also der 2000er Jahre bis heute Anfang 20 waren. Die Leute im Osten sind dumm. Und wenn ich heute mit Leuten spreche, dann staune ich immer wieder, wie viel noch im Leben noch nie im Osten gewesen sind und was sie noch für ein Weltbild haben. Also wir haben auch
Ja.
fließend Wasser, wir haben
Ja, da sind
Strom
so
mittlerweile.
viele Vorurteile noch, das ist
Genau.
Wahnsinn.
Und das ist vielleicht auch ein bisschen jetzt erst recht zu zeigen, guck mal, wir im Osten, wir haben es auch geschafft. Ich behaupte, ich bin mit einer der ersten Generationen, also mit die erste Generation, die erste Riege, die es von Grund auf die Möglichkeit überhaupt hatte, wirtschaftlich erfolgreich zu werden. Meinen Eltern war das allen nicht vergönnt, ne? Die haben das nicht gelernt. Die sind dann mit, ich muss mal kurz nachdenken, wer das war, die sind dann mit Anfang 30, konnten die sehr selbstständig machen. Die haben nie gelernt, wie eine Rechnung geschrieben wird. Die haben nie gelernt, was eine Buchhaltung ist, mussten die sich alles autodidaktisch selber beibringen. Und wir haben es dann, ich habe es von Eltern gesehen, wie geht's richtig, was macht man nicht so richtig und so weiter. Und habe dann, wir sind praktisch die erste Generation, die es jetzt auf eigenen Füßen erfolgreich, super erfolgreich, wie auch immer, werden konnte. Und vielleicht ist es ein bisschen die Retourkutsche, dass wir oft, gerade aus dem Osten, für dumm verkauft wurden und für dumm gehalten wurden. Und das oftmals ja auch ins Gesicht gesagt wurde. Also gerade auf Baustellen war das so, wir haben ganz oft, nach der Wende bin ich ganz oft als 18, 19, 20er Jahre in den Westen gefahren. Also ich weiß, wir haben viel in Ingolstadt gemacht, viel in Regensburg gemacht, viel um München herum gemacht. Aber auch viel um Hamburg herum, hier eine Woche einen Auftrag, da eine Woche einen Auftrag, weil wir halt günstiger waren, ne? Wir haben die Aufträge gebraucht, das Geld verdient und haben dafür wenig Geld Bautätigkeit
Also
geführt.
wirklich Montagetätigkeit, ne?
Montage,
Eine
ja. Also
Woche
das
von
war
Montag bis Donnerstag, Montag bis Freitag dann da.
so lange, bis es fertig war, manchmal auch erst
Ja.
Samstag, Sonntag, weil wir wurden ja nicht nach Stunden bezahlt, sondern nach Objekt bezahlt. Es gab Objektlohn. Das war am Ende für uns spannender, weil wenn man fleißiger war, hat man mehr verdient, als wenn ich nach Stunden abrechne. Damals unbewusst, heute machen wir das ja bewusst so. Und so hat sich ergeben. Das ist vielleicht auch der Grund, Carlo, warum wir jetzt mittlerweile wieder stolz sind. Eine Zeit lang wurde uns ja abtrainiert, dass wir stolz sind auf die Heimat. Und bei mir ist die Heimat eben der Osten. Und ich finde das auch schön. Auch wir wurden oft ausgelacht wegen unserem tollen Dialekt. Ich höre so viele Dialekte in Deutschland, alle gerne. Also jeder kann stolz auf seine Heimat, auf seinen Dialekt sein. Und langsam beginnt auch so ein Umdenken, ne? Also egal, ob das der Norden ist, der Osten, der Süden, Westen, gibt ja so viele tolle Dialekte bei uns, so schöne Regionen in Deutschland. Und mittlerweile kommen die Leute wieder dahin und es auf ihre Heimat. Das war bis vor ein paar Jahren ja verpönt. Da haben die Leute zum bewusst Hochdeutsch gesprochen, um nicht erkennen zu geben,
Ja.
wo sie herkamen. Und vielleicht ist es auch, deswegen sage ich immer liebe Grüße aus dem Osten, kennt ganz, ganz, ganz viele Unternehmerpersönlichkeiten hier im gleichen Alter, vielleicht ein Tick älter, aber auch viele Jüngere, die es mittlerweile geschafft haben, wirtschaftlich geschafft haben. Und da kann man ruhig stolz sein, dass man es auch mit den vielleicht nicht besten Voraussetzungen hier von der Struktur, von der Heimat, das geschafft hat. Mittlerweile hat sich es aber gedreht. Ich glaube, dass wir im Osten mehr Vorteile haben als Selbstständige, als tatsächlich in vielen alten Bundesländern. Das ist so der
Deswegen,
Hintergrund, warum ich meine Heimat, also jeder mag natürlich seine Heimat, meine ist
ja,
besonders schön, weil Thüringen ist eine der
nee, ich finde
schönsten
das gut, dass du
Gegenden.
die, ja, dass du den Ball wirklich genauso spielst und das hat auch einen ne guten Image-Effekt einfach. Mit gewissen Klischees und Vorteilen, die da einfach noch so weit verbreitet sind im Westen, wie du schon sagst, so viele, die noch nie irgendwie im Osten waren und wirklich keine Ahnung davon haben. Also, das ist schön, wenn wir mal sehen, so wie super erfolgreich da manche Menschen geworden sind. Dann lass uns doch jetzt mal transferieren von so Gerüste aufgebaut, verschiedene Bautätigkeiten deutschlandweit irgendwie übernommen. Und dann kam es ja zur ersten Immobilie.
Genau, relativ früh. Ich wollte natürlich dann irgendwann ausziehen. Bin mit 15 schon das erste Mal ausgezogen, wegen der Lehre. War alles ja eine spannende Zeit, auch so eine Aufbruchstimmungszeit. Und mit 18 gab es auf den damaligen Schulweg, also den habe ich ja nur bis 15 beschritten, danach war die Schule für mich erledigt. Das war auch im Nachhinein ganz gut so. Da gab es ein Haus auf dem Schulweg. Bei uns in der Geraer Straße, so ein kleines Dreifamilienhaus, stand dann die letzten Jahre leer. Da hat ein älteres Pärchen gewohnt. Sie ist ins Pflegeheim gekommen, er ist gestorben. Und irgendwann spricht mich ein Gutachter an, ein Immobiliengutachter, für den wir seinerzeit auch immer mal wieder geholfen haben, mal gebaut haben. Mensch, Matthias, du kommst da aus dem Ort, ich habe gerade was auf dem Tisch, hast du Interesse dran? Ich habe ein Gutachten gemacht fürs Haus, das wird jetzt versteigert, wird jetzt verkauft. Und das waren damals 10.000 Euro gewesen, Grundgebot. Und ich sagte, na klar, bevor ich jetzt irgendwo Miete zahle, habe also zwischen meinem Kinderzimmer im Elternhaus und so einer kleinen Wohnung in Lobeda immer gependelt, ist übertrieben, ich hatte nicht mal Führerschein gehabt. Und dann hat er mir das Haus eben gezeigt, ich dachte, das kenne ich, das vom Vorbeilaufen, habe ich mal angeguckt, war dann beim Gericht gewesen, gab es einen Gerichtstermin, weiß ich noch, wie der Gerichtstermin gewesen ist. Die Vorsitzende Rechtspflegerin hat mich versucht abzuhalten, das Ding zu kaufen. Ich war der Einzige im Saal, ich habe dann für das Mindestgebot die Bude bekommen, man muss wirklich sagen, Bude. Und dann ging es eigentlich erst richtig los, weil ich dann
Ja.
festgestellt habe, das Geld zum Bezahlen habe ich zwar gehabt, die 10.000 Euro mittlerweile angespart, aber die Sanierung habe ich ja noch nie gemacht. Völlig unterschätzt, überschätzt, unterschätzt.
Ja.
Am Ende habe ich mir ausgerechnet, ich brauche 75.000 Euro für die Sanierung. vielleicht vorab so viel also vorneweg vorab, es war natürlich viel zu wenig gewesen.
Ja.
Ich habe aber gekämpft, um diese 75.000 Euro zu bekommen. Ich war bei über, nicht bei über, ich war genau bei 20, 21 Banken und ich bin fast verzweifelt. Ich habe mein bestes weißes Hemd rausgeholt, noch eine Krawatte von der Jugendweihe angezogen und der Anzug wäre zu klein geworden,
Ja,
wenn
du
ich das
warst
nicht
ja
vor.
18, du warst 17, 18 zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich, ne?
Richtig, richtig,
War das
ja.
so der Faktor, dass die Banker, die kannten das gar nicht, dass so ein 18-Jähriger seine
Das
erste
weiß ich
Immobilie
nicht.
wahrscheinlich
Es,
kauft
ich,
oder
ich wusste es, ich hatte keinen Vergleich gehabt. Ich wusste nicht, ob sie es nicht kennen. Für
Okay.
mich war das, ich bin ja aus der Bank und habe eine, jedenfalls habe ich die Finanzierung nicht bekommen und irgendwann habe ich die Faxen so dick gehabt. Das Haus habe ich ja bezahlt. Ich habe schon angefangen zu entkernen, so Sachen zu machen, die man ohne Geld machen kann. Da kann man eine ganze Menge Baustellen machen ohne Geld. Und irgendwann bin ich in Latzhose und in durchgeschwitzten T-Shirt, hatte ich einen Termin gehabt. Das war ja anders als heute. Da gab es ja kein Google oder kein, das Internet war ein Anfängen. Diese Modem, da hat das Bild sich so aufgebaut, scheibchenweise und nicht länger als 10 Minuten, hat die Mutti gesagt, sonst kostet es zu viel Internet. Und irgendwann war ich bei einer ganz bekannten großen deutschen Bank mit so einem blauen Dings gewesen und eben in verschwitzt T-Shirt und Latzhose. Es war mal ein Freitag gewesen und da kam ich bei einer Bankerin raus. Den Vornamen kann ich verraten, Antje hieß sie gewesen und das war sofort, es hat sofort gefunkt. Also zwischen der Bankerin, dass die sagt, Mensch, Herr Böhm, ich glaube, Sie kriegen das hin. Wo kommen Sie denn her? Ich sage, ich komme jetzt von der Baustelle, es gehört schon mir das Haus, ich würde da 3 Wohnungen reinmachen, drei vermieten. Was ich zu dem Zeitpunkt
Okay,
nicht
das war
wusste,
ein Haus, was du dann sogar aufgeteilt hast. Das heißt, das waren dann
nee,
auch
ich habe es
direkt
nicht
schon die ersten
aufgeteilt.
Vermietungsobjekte.
Genau, ich wusste,
Okay, eine selber bewohnt wahrscheinlich
das hat
dann
sich dann so
und zwei.
ergeben, das war gar nicht der Plan, das hat sich dann so ergeben, da kommen eine zieht
Okay.
selber rein, zwei vermiete ich. Und dann hat die Frau gesagt, ja, super, Herr Böhm, Sie brauchen ja nicht nur das Darlehen für 6,75%, das war damals übrigens der Zins, alle, die heute sich aufregen, ist zu teuer, damals war es noch teurer gewesen. Dann habe ich noch eine Lebensversicherung abgeschlossen und eine Rentenversicherung und einen Bausparvertrag und eine Kreditkarte und noch eine Risikoversicherung. Ich wusste gar nicht, was ich alles brauche. Die Frau hat gesagt, ich brauche das. Ich habe das dann alles brav unterschrieben, um das Darlehen zu bekommen. Heute weiß ich, es war sittenwidrig und wahrscheinlich am Rande der Legalität und Wucher und keine Ahnung was. Aber ich war ja froh, dass ich die 75.000
Ja.
Euro und jetzt war ich reich. 75.000 Euro auf Abruf, jetzt war ich reich. Ich habe dann irgendwann festgestellt, das Geld hat trotzdem nicht gereicht. Wir haben wirklich alles selbst gemacht, Fassade gestrichen, das Dach neu gedeckt. Ein Freund von mir die Heizung eingebaut zusammen, die Wohnung Stück für Stück renoviert und dann die erste Wohnung vermietet. In eine bin ich eingezogen, es war gefühlt die nächsten Jahre noch eine Baustelle gewesen, noch eine dritte Wohnung vermietet. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, holla, bei dem Haus, was ich jetzt hier gemacht habe, kriege ich ja schon einen Tick mehr Miete rein, als ich Kredit bezahle. Und das erste Mal, dass ich kannte das nicht, wir waren keine Vermieter, meine Eltern waren keine Vermieter, wir kannten das im Osten nicht, war also nicht bekannt. Ich sagte, super, jetzt verdiene ich ja schon mehr Geld, als ich bezahle. Und die Finanzierung war ausgerechnet auf 12 Jahre, die Laufzeit war 12 Jahre, weiß ich noch gewesen. Genau, und dann habe ich gedacht, super,
Das war ein guter Deal. Also wenn das Ding in 12 Jahren durch ist und da die
das war,
Miete schon
naja
größer
gut,
ist.
man muss dazu sagen, die Baupreise waren deutlich günstiger. Ich habe sehr, sehr viel Eigenleistung gemacht. Mein Vater hat mitgeholfen. Noch ein Schulfreund, der dann, den ich zwischenzeitlich eingestellt habe. Es war zwar auch ein Fehler, rückwirkend Freunde einzustellen, aber es war eben so. Und habe dann das Haus vermietet. Es war nie so richtig fertig geworden. Und habe dann gemerkt, ich verdiene es mehr. Und dann habe ich innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr schon das zweite, wieder ein kleines Dreifamilienhaus kaufen können, dann schon für 75.000 Euro. Und ich bin wieder zu dieser Antje gegangen. Ich sage, Mensch, Frau, sowieso, ich habe hier ein neues Haus. Da sagt sie, ja, wir rechnen das mal durch. Das bisher klappt ja ganz gut. Damals noch echte Fotos ausgedruckt, als Baureportage abgegeben, dass die auch jeden Quittungszettel kopiert und abgegeben, dass ich das Geld bekomme, auf den Cent genau ausgerechnet. Und das zweite Objekt bei der Finanzierung war schon deutlich leichter gewesen. Dann waren das auch 3 Wohnungen, die waren aber dann schon in Jena, in der Universitätsstadt. Da gab es schon deutlich bessere Mieten. Und
Und
da habe ich
zu der
das
Zeit hast du wahrscheinlich auch ganz normal dein
ganz normal weitergearbeitet,
Bau,
ja klar,
wohl
ja
ganz
klar.
normal
Das habe ich noch
weitergearbeitet.
viele, viele Jahre weitergemacht und habe dann schon, wie gesagt, das zweite Haus. Und jetzt wird spannend, im zweiten Haus war ein kleiner Garten gewesen mit um die 420, 430 Quadratmeter. Ich komme ja von einer Kleinstadt, vom Dorf, von einer Kleinstadt. Und da habe ich den Garten nie so richtig verfolgt. Da standen ein paar Bäume drin. Das war für mich eigentlich nur Rasenmähen und ein bisschen Arbeit, weil der verwildert war. Und da haben wir bei einem damals bekannteren Architekten immer wieder gearbeitet, Fußboden gelegt und Zeug gemacht. Und irgendwann sagt er, Mensch, Matthias, willst du da nicht in den Garten reinbauen? Und ich sage, was, in den kleinen Garten? Ja, das wäre die beste Lage hier in der Stadt. Kannst du sofort, wir kriegen da 3 Wohnungen rein. Naja, und da habe ich mit 19,5, 20 einen Bauantrag für ein Neubau, Dreifamilienhaus, ein sogenanntes Ärztehaus machen lassen. Das war
Das
so,
war
ich
also
habe.
dann der erste Neubau
Das
wahrscheinlich
war mein
dann.
erster Neubau, völlig, völlig überfordert. Ich musste das allererste Mal richtig zweimal hart nachfinanzieren. Also ich habe wirklich gedacht, ich gehe jetzt krachen. Das war Ich bin ja kein Dachdecker. Ich habe dann mir den Dachdecker gesagt, kann dich nicht bezahlen. Ich würde gerne wissen, was kostet ein Tag, wenn ich dich einen Tag buche. Und so haben wir das eben gemacht. Da habe ich dann dafür geholfen und so weiter. Habe dann mit auf dem Dach rumgeturnt. Und als Beispiel, wir haben dann wirklich den Trockenbau und alles. Das war alles nicht perfekt. Auch die Häusersanierungen waren alle nicht perfekt. Ich habe die wohlgemerkt immer noch. Und bei dem einen Haus sieht man immer noch an der Fassade, dass es nicht perfekt war. Aber seit 24, 25 Jahren spielt das mehr Geld ein. Es sind mittlerweile
Du hast
28.
natürlich auch super viele praktische Erfahrungen einfach gesammelt, ne? Wenn ich das so
Ging ja
raushöre,
nicht,
da kann man
Carlo,
ja
ging ja
schon
nicht
wirklich sagen,
anders.
von der Pike auf.
Weil das Geld nicht da war. Also
Ja.
es war gar nicht, es war gar
Du hast
nicht.
ja Not
Ich
irgendwie quasi geboren, dass man sagt, du, Rücken an der Wand, das reicht einfach nicht, nachfinanzieren wollen wir es auch nicht, jetzt müssen wir es irgendwie.
wusste gar nicht, dass es ging, Carlo. Ich wusste bis zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass man, ich habe mich auch geschämt, völlig verkalkuliert. Wusste ja gar nicht, wie das geht. Und bei dem Neubau blieb mir aber nichts anderes übrig, als nachzufinanzieren. Und da habe ich tatsächlich dann zweimal nachfinanziert beim Neubau. Nochmal, hat wieder nicht gereicht. Und dann hat die Bank beim zweiten Mal dann gesagt, so, Herr Baum, Pistole auf die Brust. Das muss jetzt reichen, ansonsten wird es komisch. Es hat dann am Ende auch ganz knapp irgendwie gereicht. Der Garten ist nicht fertig geworden. Erst 2, 3 Jahre später konnte ich den Garten dann irgendwann machen lassen mit Bagger und Technik und schwerer Technik. Und so hat das mal begonnen. Immer ganz hart an der Insolvenz vorbei. Also heute muss man sagen, ich bin ganz heiß gestrickt gewesen und habe immer das Geld, was ich
Du
verdient
hast
habe,
ja auch
auch
häufig
investiert.
so in Interviews eben gesagt, du gefühlt warst du auch hier und da mal in aussichtslosen Situationen. Ich glaube,
Ja,
du
viel
hast
zu
jetzt schon ein
oft,
paar Mal.
rückwirkend viel zu oft.
Ja, aber das, ich glaube, wenn ich das so raushöre, das war von Beginn an einfach Vollgas und natürlich
Ja.
auch mit einem gewissen Risiko und aber einfach direkt im Machen-Modus. Aber ja, was war noch so aussichtslose Situation? Das war jetzt im Kleinen, so dass du sagst, okay, 75.000
Genau.
Euro haben nicht gereicht, aber das hast du natürlich irgendwie dann irgendwie hingebogen bekommen. Vielleicht können wir dann jetzt auch schon mal transferieren. So, das sind jetzt aber inzwischen 2.000 Einheiten. Das ist ja.
Bisschen sogar ein bisschen drüber, ja. Wobei ich dazu sagen muss, Carlo, auch da muss man den Mythos mal ein bisschen auflösen. Ich finde die Anzahl, also klar klingt das zwar von außen viel, ich kenne viele, die viel, viel mehr haben, aber der Mythos, eine große Gewerbeeinheit, ich mache ja sehr, sehr viel Gewerbeobjekte mittlerweile, also wirklich große Objekte und dass du ein Gefühl hast, wir haben Mieter dabei, die 80, 85.000 Euro netto Kaltmiete im Monat bezahlen. Also ein Mieter als Beispiel. Ich habe viele Mieter, die um die 40, 50.000 Euro bezahlen im Monat für eine Einheit. Und jetzt ist die große Frage, was ist mehr wert, sind das die nächsten 200, 300 Wohnungen oder lieber ein, zwei von diesen Großmietern? Ich habe
Richtig,
ein
ja.
Finanzamt als Mieter, ich habe ganz viele Bundesbehörden, Landesbehörden, ich habe ganz viele kommunale Objekte, städtische Objekte, Katastrophenschutz, Feuerwehren, Gewahrsamszellen, Schulen, Kindergärten, jetzt Teile einer Universität, Banken. Also ganz groß, ich habe ganz viele Ämter, mir gehören, also mit Gebäude wohlgemerkt, Restaurants, Fitnessstudios, Ärztehäuser, ich habe eigene Operationssäle, die wir vermieten. Also wirklich das breite Sammelsurium, alles, was du dir an Gewerbeobjekten vorstellen kannst. Und deswegen finde ich die Summe der Wohnungen, was immer so, ich habe 20 Wohnungen oder 50, das ist toll, schön zu wissen, sagt aber nichts aus, wie erfolgreich jemand ist. Wenn jemand zwei geile Gewerbeobjekte hat, überholt er alle von links mit verbundenen Augen.
Ja. Dann das, ich meine, das ist ja Wahnsinn, dieses Jahr, das ist ja sehr diversifiziert aufgestellt. Also klar, Gewerbe, aber die ganzen Dinge, die du gerade genannt hast, Fitnessstudios, OPs, Universitäten anteilig, Schulen. Wie ist das dazu gekommen? Also angefangen so ein Dreifamilienhaus, dann kam das zweite Dreifamilienhaus. Vielleicht können wir das jetzt einfach nochmal ausführen, so in verschiedene Abschnitte,
Ja, dann
dass wir da
kam
jetzt
das
nochmal
nächste
weitergehen.
Dreifamilienhaus, genau, dann kam das nächste Dreifamilienhaus. Und man muss immer dazu sagen, wenn du es nicht musst, ich war damals nicht auf der Spur, dass ich irgendwie mal 20, 30 Wohnungen haben muss. Irgendwann habe ich gedacht, Mensch, wenn du mal so 25 Wohnungen in Summe circa hast, also ich wusste gar nicht, dass man einzelne Wohnungen kaufen kann, muss man auch dazu sagen. Ich habe mein Leben noch nie eine einzelne Wohnung besessen, immer nur das ganze Haus, weil es mir niemand erklärt hat. Ich wusste es nicht, ich habe immer das ganze Mehrfamilienhaus gekauft, immer solche kleinen 3, 4, 5, 6 Parteienhäuser, meistens mit einem Pferdefuß, also meistens, wo irgendwas problembehaftet war. Ich habe mal ein Objekt gekauft, da haben die Mieter nicht bezahlt. Ich wusste gar nicht, was ein Mahnbescheid ist oder eine Räumungsklage. Ich bin da einfach hin, habe dann gesagt, ich bin der neue Eigentümer, ihr müsst jetzt ausziehen, weil ihr zahlt keine Miete. Und das hat geklappt. Also da war ich mit 2, 3 Jungs vom Bau da, wir haben das zu verstehen gegeben, dass es so nicht geht, dann sind die ausgezogen. Ich habe gar nicht, vielleicht auch diese Hemdsärmeligkeit, das Nichtwissen, das einfach machen. Ich wusste bis dahin gar nicht, für was ich einen Anwalt bräuchte. Was ein Mahnbescheid oder wie
Nee,
gesagt,
du bist
Räumungsklage.
einfach hingefahren, hast geklingelt
Ich sag, du kannst
und
nicht sagen, ich
Tachless
bezahle.
geredet. So
Ja,
geht das nicht. Ihr zahlt ja keine Miete, das geht so
genau.
nicht weiter.
Und du wirst lachen, das hat bis auf ganz wenige Ausnahmen immer geklappt. Als Beispiel. Und dann war es eben so, wir haben das Haus umgebaut und da hat man Stress gehabt mit dem Nachbarn und da habe ich dem Nachbarn gesagt, Mensch, hör mal zu, das dauert ja länger mit der Fassade, mit dem Gerüst, ich würde es aber gerne stehen lassen, weil das Ab- und Aufbauen vom Gerüst ist so teuer, dass wir es lieber stehen lassen und ich mache in einem Vierteljahr die Fassade weiter. Der hat mich so, es war so unangenehm, die Gespräche, weil das, klar hat ihn das genervt und irgendwann habe ich dem mal gesagt, Mensch, wenn es dir nicht passt, kaufe ich dein Haus. Und da sagte er, ja, können wir machen. Zack, hab das nächste Haus dazu. Das war gar nicht so bewusst gewollt.
Die Dinge sind zum Teil einfach passiert, aus den Kontakten.
Genau, weil ich die Leute oft
haben sich Dinge ergeben.
Und dann hatte ich vielleicht so ein bisschen als Historie, so mit 21, 22 muss das gewesen sein, schon 25 Wohnungen im Bestand und habe mit den Wohnungen schon mehr Überschüsse generiert als mit meiner normalen Arbeit. Und da habe ich verstanden, wenn ich das weitermache, kann das was, also nicht so groß wie heute, das habe ich natürlich nicht nachgedacht, aber dann kann ich damit tatsächlich langfristig mir ein Leben aufbauen, was ich mit meiner normalen Händearbeit, ich war kein geborener Unternehmer, nicht hinbekomme. Ich habe nie darüber nachgedacht, Perle einzustellen oder irgendwie zu skalieren. Ich wusste gar nicht, wie das Wort geschrieben wird. So hat sich das faktisch ergeben und dann kam eins zum anderen. Und dann kamen die immer nur Mehrfamilienhäuser wohlgemerkt, nie Gewerbe, immer mal ein Haus gekauft, wo ein Laden im Erdgeschoss war, hat einen Leerstand, der habe ich auch Umnutzungsantrag. Ich wusste bis vor 12 Jahren nicht, was eine Umnutzung ist. Ich habe aus den alten Klavierladen, aus dem alten Imbiss einfach die großen Schaufensterscheiben rausgenommen, mit Gasbetonstein aufgemauert, Fenster eingebaut, außen verputzt. Da hat sich nie einer aufgeregt. Da kam weder ein Bauamt noch irgendeine Behörde. Ich habe es einfach gemacht. Wir haben das so offiziell nach außen. Ich wusste gar nicht, dass man, ich habe gesagt, ich habe ein Haus mit 4 Etagen, da kann ich ja machen, was ich will. Wir haben das Dachgeschoss ausgebaut, ohne zu fragen. Ich wusste nicht,
was Preis einfach gemacht.
Ja, tatsächlich. Irgendwann habe ich dann erfahren, dass man auch einen Brandschutz und einen Bauantrag, ein Nutzungskonzept und Änderungen machen muss. Das habe ich zu dem Zeitpunkt wirklich nicht gewusst. Und das war auch die Zeit, YouTube gab es nicht. Ich kann nicht so richtig gut lesen und schreiben. Ich bin stolzer Legastheniker und habe mich also auch nie mit sowas beschäftigt. Ich habe mein Leben nie ein Buch gelesen. Ne? Ich habe mal kurze Zeitungsberichte, kleine Reportagen irgendwie, was ich irgendwie noch so auf einer Seite zusammenfassen kann, aber nie ganze Bücher oder geschweige denn irgendwelche Anleitungen oder irgendwas. Ich habe es einfach probiert, wie es geht. Und so hat sich das entwickelt, dass ich so mit Anfang, Mitte 20, jetzt rückblickend, eigentlich schon finanziell frei gewesen bin. Damals habe ich das nicht so richtig wahrgenommen und war dann, ich hatte mit Anfang, ich weiß nicht wann das war, 23, 24, 25 vielleicht, schon über 1 Million Schulden. So hat sich das damals angefühlt. Aber ich habe das immer sehr locker gesehen. Ich habe mir gedacht, was hast du zu verlieren, wenn du nichts machst? Ich hatte ja auch weder Kinder gehabt, noch irgendwelche anderen Verpflichtungen, dass ich irgendwie... Ja, so war das gewesen. Und da war ich dann mit Mitte 20, würde ich behaupten, Anfang Mitte 20 bei 25 plus X. Und das war so mein Ziel, oder was heißt Ziel, das habe ich mir gesagt, wenn du das mal hast, dann bist du reich. Bist du extrem reich, weil ich kannte niemanden in meinem Umfeld, der ansatzweise überhaupt Objekte, eigene Immobilien hatte, geschweige denn zu viele. Meine Eltern hatten ein kleines Einfamilienhaus und DDR-Einfamilienhaus, schon in die Jahre gekommen und ein kleines Ladengeschäft, sich dann nach der Wende gekauft, finanziert, für viel Geld finanziert. Und aber so richtig, also viel gearbeitet, aber so richtig vom Erfolg finanziellen, dass da irgendwie ein Durchbruch kam, kannte ich bei niemandem, auch aus meinem Freundeskreis nicht. Die hatten ja auch alle Läden gehabt, die Eltern, viele Handwerksbetriebe. Aber dass jemand so richtig mega erfolgreich mit einem großen Auto oder mit einem teuren Urlaub oder Magenklamotten, das kannten wir alles nicht. Vielleicht zum Glück, vielleicht war es auch zum Glück, dass wir es nicht kannten, dass wir da keinen Wert drauf gelegt haben.
Ja, das waren so typische lokale Geschäfte wahrscheinlich, ne? die lokales Business gemacht haben.
Der Fleischer hat 3 Leute gehabt, die Drogerie hat 2 Angestellte gehabt. Reinigungsdienst irgendwie 5 Angestellte und dann noch ein Elektriker mit, die hatten glaube ich 10 gehabt, Angestellte. Das war schon ein Großbetrieb für unsere Verhältnisse. Ich sage, super, ihr habt 10 Angestellte, euch muss ja gut gehen. Aber das war schon die Creme de la Creme, weil wir auch keinen Kontakt zu Leuten hatten, die mehr hatten. Sie gab es ja, also A, gab es aus der Historie heraus schon gar nicht. War ja kein Geld, was zum Vererben da war oder keine Unternehmensstruktur, war ja alles damals staatlich gewesen. Und so hat sich das eben, war meine Jugend geprägt. Aber ich muss sagen, im Rückblicken war es vielleicht gut so, dass es A, kein Social Media gab, dass es kein Internet gab, dass kein YouTube und diesen ganzen Kram gab es alles nicht. Und deswegen konnte ich auch nicht abgelenkt werden. Genau, habe mir auch an solchen Sachen wie Disco oder wie irgendwie hier solche Partys, ich war mein Leben 3-mal in Disco gewesen, ich verstehe bis heute nicht, was daran spannend ist und habe da auch nie gefallen. Da habe ich gedacht, schade um die Zeit, kannst du lieber abends in der Wohnung mit Flutlicht weiter was rumbasteln, dass die Wohnung fertig wird.
Ja, dann hast du ja wirklich hands-on das wirklich... Ja, wirklich selber aufgebaut. So, jetzt sind ja aber diese 2000 Einheiten und diese riesen Gewerbeobjekte, die du da hast. Da sind ja Mieter, die dann teilweise 40, 50, 60, 70.000 Euro Miete zahlen. Wie ging es dann weiter von diesen Mehrfamilienhäusern? Wurde dann so Mitte 20, dann waren das ja die 20 Einheiten. Das sieht ja jetzt wirklich schon stark nach System aus. Wie waren da die nächsten Schritte?
Also ich spule mal ein bisschen vor. Ich habe dann noch zeitweise angefangen, gesagt, Mensch, das habe ich so viel zu verwalten. Ich wusste auch nicht, dass es Hausverwaltung gibt. Ich habe mich um alles selber gekümmert, wusste nicht, dass es und habe dann angefangen, parallel haben die Leute gesagt, Mensch, ja super, das Wohngebiet, wie, was kannst du uns beim Haus helfen, beim Innenausbau? Ich sage, ja, kann ich machen, habe ja Kontakt zu Elektrikern, Klempner mittlerweile gehabt, Gerüstbauern, Dachdecker und so weiter. Und irgendwann sprach mich einer an, von so einer Fertighausfirma, ob ich nicht Lust habe, dort ein bisschen mit auszuhelfen am Wochenende, Häuser zu verkaufen. Ich dachte, ja, kann ich nicht, weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich habe mir gezeigt, wie das geht, Wochenende. Und hat mir Spaß gemacht, war super erfolgreich. Warum? Ich konnte nebenbei schon ein bisschen um meinen eigenen Kram kümmern und konnte abends und am Wochenende, weil ich eine freie Zeitumstellung hatte, weiterhin auf Baustellen arbeiten. Und das war dann so erfolgreich, dass ich dann die ersten Einfamilienhäuser habe bauen lassen und verkauft. Für damals eine geringe Provision, aber das war für mich immer noch mehr Geld, als wenn ich richtig auf dem Bau gearbeitet hätte. Da gab es so 2, 3, 4% Provision oder 4,5% Provision.
Also du hast für diesen Fertighausanbieter,
am Anfang sollte ich mich ja nur um irgendwelche Sachen kümmern. Ich wusste nicht.
Der hat mich so administrativ oder als Bauhelfer oder?
Das war so nach außen. In echt war ich für den Vertrieb eingestellt. Der hat mir gesagt, super, jetzt gehst du mal in den Praktiker-Baumarkt mit so einem Bauchladen, verteilst mal Flyer und fragst, wer einen Termin haben möchte für ein eigenes Haus.
Ja.
Ich habe gedacht, super, ist ja ein geiler Job, mache ich. Ne? Wirst nicht dreckig, bist vor Sonne und vor Regen geschützt, musst nicht 10.000 Mal die Treppe hoch und runter. Ich sage, das ist ein geiler Job, mache ich. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. War dann vielleicht auch deswegen, weil ich eben nicht so richtig wusste, dass ich eigentlich Vertriebler bin oder dass die Position war, habe dann ganz, ganz, ganz viel Häuser verkauft. In Summe über, also nicht über, sondern ganz genau, ich habe oben noch die Pokale stehen, 1367 Einfamilienhäuser, habe zeitweise angefangen, Wohngebiete zu erschließen. Kommen wir vielleicht noch gleich drauf, das Thema. Und hab dann
alles für diesen Fertighausanbieter, genau, ne? Also quasi als Mitarbeiter parallel.
Genau, die Hälfte ungefähr dafür. Dann irgendwann mich dort losgeeilt und habe das auf eigene Rechnung gemacht. Dann habe ich dann gutes Geld verdient damit, ganze eigene Wohngebiete erschließen dürfen. So war das gewesen. Und jetzt mal vorgespult. Und dann habe ich eigentlich erst relativ spät, das war 2015, erinnere ich mich, das allererste große Gewerbeobjekt gekauft durch einen
ganz. Das ist ja gerade mal so vor 10, 11 Jahren, ja.
Das ist genau. Ist
noch gar nicht so lange.
11 Jahre her, genau. Und das hat sich doch schon ganz dumm Zufall ergeben. Bin ja sehr gesprächiger Mensch und mag auch andere Menschen. War früh, wie das als junger Mensch so ist, bei McDonald's irgendwie noch was mitgenommen. Und da kommt ein westdeutsch sprechender Mann mit einem tollen Auto reingefahren. Ich hatte damals auch schon eine Automarke gehabt. Und ich spreche ihn an und sage, super, du hast ein tolles Auto. Zwar nicht so schön wie meins, aber trotzdem nicht schlecht. Da hat er sich umgedreht im Eingang, kam wieder raus und hat gesagt, was hast du jetzt gesagt? Und das war mein erster Co-Investor. Das wussten wir beide noch nicht. Ich habe gesagt, super, das wird jetzt mein Co-Investor. Aber er wusste von seinem Glück nichts. Und irgendwann nochmal Kaffee getrunken, nochmal getroffen und er deutlich älter als ich gewesen. Und ich sage, was machst denn du beruflich? Und er hat gesagt, er macht Klamotten. Und ich sage, ich mache Immobilien. Ah, super, Immobilien wollte ich schon immer anfangen. Weiß aber gar nicht so richtig wie. Ich habe gar keinen Nerv und weiß gar nicht, ich habe gar nicht die Zeit. Da habe ich erzählt, was ich schon alles habe an Mehrfamilienhäusern, was ich gerade schon alles so baue. Ich sage, super, das klingt ja spannend. Wenn du mal was Großes, Geiles hast, sagst du Bescheid, mache ich mit. Jetzt habe ich gesagt, wie machst du mit? Willst du mit auf dem Bau oder auf dem Gerüst? Weißes Hemd und Einstecktuch.
Kann
alles nur nicht auf dem Bau mitmachen. Und irgendwann, wie gesagt, nochmal zum Kaffee gewesen und nochmal essen gewesen. Und da, Sympathie war einfach da. Und dann ruft er mich an und sagt, Matthias, hier wird ein großes Gewerbegebiet in Sommerda verkauft, das ehemalige Robotron. Also Microsoft des Ostens. Ein Riesenareal, riesengroß für mich, unvorstellbar große Zahlen. Geh mal hin, das kaufen wir. Ich sage, du, ich habe das Geld gar nicht dafür, geschweige denn, wir sollen das finanzieren, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Es war ein Donnerstag gewesen, Freitag saß ich dann in der Auktion und habe die Bude gekauft, das ehemalige Robotron, nebst aller Gebäudeteile, das war völlig verrückt. Und haben vorneweg noch eine GmbH an dem Tag gegründet, also beim Notar eine GmbH gegründet. Es war früher so gewesen, dass wir die GmbH gegründet haben, 5 Minuten später mit dieser Mantel GmbH faktisch in den Kaufvertrag eingestiegen sind. Das war keine Versteigerung, sondern eine Auktion. War in Berlin gewesen, musste man damals noch 10% in Cash als Sicherheit oder einen Barscheck mitnehmen.
Was, über was für eine Fläche reden wir da? Also war ein komplettes, eine Industriebrache quasi,
genau.
Ne?
Genau. Und die stand ja komplett, also bis auf wenige Ausnahmen stand die leer, 95% stand leer. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass die Leerstandskosten 140.000 Euro betrugen. Das habe ich dann die nächsten Tage erfahren, weil ich habe gesagt, wo ist denn Sommer da? Da ich gesagt, das weiß ich bei Erfurt, irgendwo habe ich schon mal auf der Karte gesehen. Ich weiß auch nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt schon mal da gewesen bin. Habe dann nur die Bilder gesehen, habe gar keine Zeit gehabt hinzufahren. Ich dachte, super, wenn der die Kohle hat, mache ich das. Haben wir halbe gemacht, also eine GmbH gegründet, jeweils hälftiger Gesellschafter. Das war so der Hintergrund gewesen.
Er hat also Eigenkapital eingebracht und du warst der Manager quasi, oder?
Er hat die komplette Kohle mitgebracht und ich habe mich dann und bin dann das erste Mal hingefahren und dachte, scheiße, ist das groß. Da brauchst du ja ein Fahrrad oder einen Roller, um das abzufahren. Zum Laufen brauchst du ja Stunden, um das Ding abzulaufen. Dann war noch der alte Hausmeister da, der immer noch bei uns arbeitet, wohlgemerkt. Und sagt, super, was haben Sie denn vor? Ich sage, ich habe keine Ahnung. Dann war ich beim Landrat gewesen, der hat mich ausgelacht, ob ich denn wüsste, was ich für ein Blödsinn jetzt gerade gemacht habe. Und drei vor mir haben schon probiert. Ich wusste aber, es muss klappen, weil für mich stand da, ich habe mit allem gehaftet und gebürgt, was ich hatte. Wenn ich das nicht hinkriegen würde, wäre alles weg. Da habe ich mir gedacht, ich Idiot, warum mache ich so einen Scheiß? Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben das Ding komplett renoviert, saniert.
Also die Bestandsimmobilie.
Die Bestandsimmobilie und ist absolut voll vermietet. Wir haben da jetzt einen Faktor von, also eine Rendite von 150, 200, annähernd 200%. Das heißt, wir kriegen im Jahr mehr Miete rein, als das Ding, also faktisch das Doppelte des Kaufpreises kriegen wir an Jahresmiete rein. So hat sich das über die Jahre entwickelt.
Geil.
Und ja, tatsächlich.
Was für Mieter sind da drin? Was war das, ein Industrieunternehmen oder
genau,
Produktion?
Genau, das war ein Staatsunternehmen. Die haben dann zum Schluss Schreibmaschinen und Computer und sowas gebaut. War natürlich nicht mehr wettbewerbsfähig. Das war ja alles veralteter Kram. Und wen haben wir drin? Wir haben dort unter drin den Katastrophenschutz. Wir haben da große Speditionen drin. Ärzte, Operationssäle, eine Tagesbetreuung. Was haben wir noch drin? Verschiedene.
Dann ist das so ein ganzes Areal im Prinzip.
Genau, dann kam noch ein großer Produktionsanbieter, die sich auf Hörgeräte spezialisiert haben, ein ganz, ganz großer Weltmarktführer, rein mit, ich glaube, mehreren hundert Mitarbeitern mittlerweile, eigene Bushaltestelle.
Was für eine Fläche war das denn? Du redest ja über ein paar Hektar wahrscheinlich, ne?
Also die kann dir sagen, dass so ein Gebäude hat um die 10.000 Quadratmeter pro Gebäude.
Okay.
So, dass du ein Gefühl hast, vermietbare Fläche. Ja, also nicht Grundstück, sondern vermietbare Fläche.
Okay,
sehr gut. Wir hatten vorne in der Rheinmetallstraße 5 Aufzüge drin gehabt, Lastenaufzüge, dann noch Antennen auf dem Dach, 4, 5 Etagen haben die Gebäude. Und das war das allererste Mal, dass ich Berührungspunkt mit Gewerbeimmobilien hatte. Einfach mal so aus Jux und Dallerei, klingt vielleicht ist zu einfach gesprochen, aber es hat sich eben durch Zufall so ergeben. Und ich musste dann, ich habe dann gemerkt, Mist, jetzt hast du gefühlt einen großen Fehler gemacht, das ist eine Nummer zu groß für dich. Aber genauso wächst man, wenn man das sich nicht richtig zutraut und man sagt, eigentlich bin ich noch nicht bereit, ich war damals nicht bereit dazu, ich wusste es, habe ja keine Ahnung, wusste es eben nicht. Und zum Glück habe ich es gemacht. Wir haben dann relativ kurzfristig, also innerhalb von einem Jahr, schon das nächste Objekt gekauft, das war schon ein großer Turm.
Auch mit dem Co-Investor?
Genau, mit dem habe ich dann, ich glaube, in Summe, wir haben es mal ausgerechnet, ich glaube, 7 Co-Investments gemacht, 7 Firmen gegründet, alles solche Riesendinger.
Ihr beiden immer? Oder hast du auch noch andere Investoren?
Nee, immer wir beide. Und dann kam noch jemand dazu. Und noch jemand dazu. Und dann wurde es immer größer, weil sie es rumgesprochen hat, das, was der macht, das funktioniert. Der macht das richtig profitabel, da bleibt auch für jeden ein bisschen Geld übrig. Und so kam eins zum anderen, es wurde immer größer. Und ich sag mal so, seit 5, 6, 7 Jahren habe ich kein finanzielles Problem in Form, dass ich Eigenkapital brauche oder dass ich irgendwie zu wenig Geld habe, um Objekte anzukaufen, weil ich so viele Co-Investment-Angebote bekomme, dass ich mir die aussuchen kann. Also es geht es mittlerweile so weit, dass wir Co-Investments bekommen zu 0% Zins. Hauptsache, die sind dabei. Völlig verrückt, hätte ich vor 10 Jahren nicht geglaubt, dass jemand anfängt, um überhaupt mit mir gemeinsam was zu machen, einfach um zu wachsen, zu lernen, die Bonität mit einzukaufen und so weiter.
Also liegt da der Fokus jetzt quasi? Du, im Prinzip holst du Co-Investoren rein, die das Eigenkapital bringen. Du brauchst nichts einbringen, aber du managst das Projekt einfach.
Mittlerweile habe ich auch, brauche ich es nicht mehr. Ich mache sowohl Objekte allein, aber auch Objekte mit Co-Investoren zusammen. Und mittlerweile werden die halt immer größer. Und klar, wenn du dann schon viele Wohnungen hast, auch das muss man wissen, das Gewerbe geht erst, wenn du eine gewisse Anzahl an Wohnungen hast, weil sonst kriegst du die Bank nicht überzeugt, dich mit solch groß riskanten Geschäften zu finanzieren. Mhm. Jetzt ist es noch so, dass wir immer mal Wohnungen dazu kaufen. Voriges Jahr zum Beispiel hatten wir, das war natürlich ein besonders guter Monat, ist jetzt nicht jedes Jahr so oder jeden Monat so, im Juli und August 303 Wohnungen gekauft. Das waren 2 größere Gebäude.
Boah, was sind das denn für Objekte? Das sind ja Wahnsinnsobjekte, 303 Wohnungen.
Das waren 2 Ankäufe, das waren 3 Häuser, so 3 so eine Plattenbauten insgesamt. Und das andere war ein größeres Wohnensemble, was wir gekauft haben. Also so ein bisschen Elk, von oben sieht das aus. 2020 war das gewesen, habe ich eine große Insolvenz gekauft. Das waren, glaube ich, 11 Mehrfamilienhäuser am Stück von einer bekannten Bank aus Jena. Und so hat sich das Wort immer größer. Und dann haben wir jetzt angefangen, oder ich habe jetzt angefangen, du wächst natürlich dann auch, du hast immer mehr Überschüsse, du hast eine richtige Firmenstruktur, man beschäftigt sich ja dann auch mit dem Thema, wie mache ich das, dass ich wirklich wachsen kann, wenn ich das möchte, hast dann immer mehr Personal, das kostet natürlich auch jeden Monat Geld, das heißt, es muss...
Deswegen nochmal ganz kurz aufs Personal, wie sieht dein Team aus? Ist da ganz viel outgesourced oder hast du auch wirklich ein Kernteam, sind das alles feste Mitarbeiter?
Alles feste Mitarbeiter.
Mit wie vielen Mitarbeitern managt ihr das? Also inklusive jetzt Hausmeister, Gärtner, aber dann auch...
Okay.
Verwaltung.
Kann ich ja gar nicht genau sagen, weil ich das gar nicht im Überblick habe. Ich kenne auch nicht mehr alle Mitarbeiter, muss ich dazu sagen.
Ja.
Ich kenne so die wichtigsten bei mir. Wir sitzen hier im Büro zu dritt, also zu viert insgesamt. Ich habe noch eine eigene Medienabteilung mittlerweile seit anderthalb Jahren. Die wächst auch stetig. Wir sind, glaube ich, aktuell 14, 15 Leute, die sich nur um Medien und Außenwahrnehmung kümmern. Feste Hausmeister, Vollzeitkräfte, viele, viele Halbtagskräfte. Wir haben viele Hausmeister übernommen bei bestehenden Objekten. Der harte Kern um mich herum sind vier Leute, die faktisch im Büro. Wir haben noch die Buchhaltung ausgelagert. Wir haben ansonsten alles in-house. Das heißt, wir versuchen Renovierungsarbeiten, einfache Sanierungsarbeiten mit eigenem Personal zu machen. Also wir haben Trockenbau im Unternehmen, Fliesenleger, Metallbauer, also faktisch alle Berufsgruppen, die ich sich vorstellen kann im Handwerk.
Alles wirklich intern.
Alles intern, und der Vorteil für uns ist, ich kenne das ja von der anderen Seite, wir haben ja keinen echten Auftraggeber. Das heißt, wir arbeiten ja nur für mich. Also wir haben keinen Endkunden, wo ich eine Rechnung oder wo ich eine Übergabe oder irgendwas machen muss. Mhm. Meine Kunden sind die Mieter. Genau, und da haben wir mittlerweile viele, viele Großmieter dabei. Und der Tag ist mittlerweile so geplant und so vom Ablauf, dass ich nicht mehr da sein muss. Also der Laden läuft gänzlich ohne mich.
Deswegen, das fände ich jetzt super spannend, weil das ja auch mein Thema ist. Mhm. Du sagst also, du bist im Prinzip, du müsstest nicht da sein. Du könntest im Prinzip jetzt auch ein halbes Jahr weg sein. Kommen auch neue Objekte dazu. Gibt es auch jemanden, der theoretisch in Expansion geht? Oder war Expansion dein Ding? Aber so die reine Verwaltung, das operative Tagesgeschäft, ist komplett...
Sagen, Carlo, wir haben das jetzt ein paar Mal getestet. Ich wohne ja im Winter mal da, wo es warm ist, weil es mir alles zu kalt ist. Meine Frau, die Kinder wohnen auf Maldiven im Winterquartier. Bleibt da wirklich mehrere Monate im Jahr. Bin also nicht mehr räumlich hier anwesend. Klar habe ich da einen Laptop mit und ein Telefon mit, aber ich selbst bin hier nicht mehr, große Entscheidungen mache ich selbst, aber alles, was so kleinerer Kram ist und Mietübergaben, Wohnungsvermietung und bla und blub, das mache ich alles nicht, das will ich auch gar nicht wissen. Die Hausmeister, das ist so faktisch geordnet mit einer Struktur dahinter, dass das mit Checklisten abgearbeitet wird, so einfach wie es geht. Ich behaupte, jemand, der bei uns frisch anfängt, ist in 2-3 Tagen völlig integriert und weiß, was er zu tun hat. Also länger dauert keine Einarbeitung und ich muss bei der Einarbeitung nicht dabei sein. Das heißt, die Mitarbeiter arbeiten sich selbst gegenseitig ein. Mhm. Und das haben wir über die Jahre, das ist unbewusst so gewachsen. In den letzten Jahren mache ich das natürlich bewusst, weil ich jetzt weiß, wie es funktioniert. Aber in den ersten Jahren tatsächlich unbewusst gewachsen, einfach weil ich die Zeit nicht dazu hatte. Ich hatte die Zeit nicht, mich um alles zu kümmern. Und das war am ganzen Anfang auch Chaos und viele Fehler gemacht. Gut ist, wenn man den Fehler nur einmal macht. Und
aber die ersten Mitarbeiter hast du wahrscheinlich wirklich trainiert, ne? Also du, das ist ja alles im Prinzip anders, dein System, richtig, das sind deine Prozesse, das ist all das Wissen, was du schon mit 15, 16, 17, 18 Jahren irgendwie einfach gesammelt hast. Du hattest nachher eine genaue Vorstellung, wie sehen die Hausmeistertätigkeiten aus, wie könnte so eine Checkliste aussehen, und dann nachher haben dann die Mitarbeiter untereinander einfach das Wissen wahrscheinlich weitergegeben, oder?
Richtig, genau, richtig, ja. Und wenn du Mitarbeiter übernimmst, die schon etwas älter sind, gerade bei bestehenden Objekten, die wären nicht krank, die wollen noch nicht mehr kündigen, die wollen bis zur Rente durchgezogen werden, die kümmern sich, die lassen nichts anbrennen, die denken mit. Das ist so mein Erfahrungsschatz, was ich so mit dem Personal gemacht habe. Und die stellen auch selber Leute ein. Also meine ganzen Reinigungskräfte, ich kenne davon niemanden, weil ich gar nicht mehr die Zeit finde, die alle kennenzulernen. Und das ist so, dass die Leute selber, auch wenn die Mieter raussuchen, Carlo, das heißt, ich sage meinen Mädels im Büro, ihr könnt ihr nehmen, wenn ihr wollt. Wenn ihr einen Mieter habt, der viel Stress macht, mir ist es wurscht, ihr habt den eh nicht auf dem Tisch, nicht ich.
Ja.
Sie überlegen sich ganz genau, wen die reinnehmen und wen nicht. Also das klappt auch ganz, ganz gut.
Ja.
Bei den Hausmeistern ganz das Gleiche. Wenn ihr die Wohnung saniert und ihr macht das nicht ordentlich und ihr müsst im Jahr wieder hin, weil irgendwelcher Murks gemacht wurde, ihr müsst hin, nicht ich. Ihr müsst die Arbeit doppelt. Und das funktioniert ganz gut so. Lasst viele Freiheiten, die dürfen selber Material kaufen, Werkzeuge bestellen, was sie brauchen. Und auch da habe ich am Anfang Sorge gehabt, dass die mich dann ausnehmen oder dass die Blödsinn. Ist nicht so. Also das ist tatsächlich so.
Deswegen, das finde ich jetzt super spannend. Das hört sich ja wirklich nach starker Führung an. Führung in dem Sinne, dass du halt auch unglaublich viel Freiheit gibst.
Ja, genau.
Die Prozesse sind eben klar.
Wir haben keine festen Arbeitszeiten. Ich kontrolliere niemanden, ob er seine Stunden ableistet oder nicht. Wegen mir kann jeder um 12 Feierabend machen. Ist mir vollkommen wurscht, wenn die Arbeit bis dahin erledigt ist, ist mir das vollkommen egal. Und die haben alle, auch wenn jemand mal ein bisschen eher in den Kindergarten muss wegen Kind, weil die gerade was haben, oder wir haben eine Mitarbeiterin mit dem Pferd, wenn da mal was, mir ist das vollkommen wurscht, solange wie die Arbeit gemacht wird. Wir haben auch die ganzen Bürotätigkeiten, ob die von zu Hause aus arbeiten oder nicht, mir hebt mich alles nicht an. Wichtig ist, dass es gemacht wird, dass ich kriege das ja alles mit, wenn irgendwas nicht funktioniert, brennt manchmal auch was an. Aber wichtig ist, dass der Fehler immer nur einmal gemacht wird. Und das ist mittlerweile so eingeschliffen und so eingefahren, das System, dass das wirklich ohne mich manchmal sogar besser funktioniert, wenn ich nicht da bin. Und auf das strategische Wachsen ist so, ich prüfe zwar alle Objekte, ich muss nicht mehr vor Ort sein, wenn ich was, ne? Ich habe dann, schickt dann jemanden hin, der mal Bilder macht, der mal Videos macht, der weiß genau, was ich achte. Ich habe jemanden, der die Prokura für mich übernehmen kann, mit einer Notarfrau macht, das heißt, der kann kaufen oder verkaufen, Kredite abschließen, auch die ganzen rechtlichen Sachen, also unser Jurist, wie auch was. Das funktioniert ganz gut. Auch beim Notar, mittlerweile so weit angefreundet, auch mit dem Personal des Notariats, dass ich da tatsächlich vertrauen kann, dass das alles funktioniert. Genau, so hat sich über die Jahre, was war so ein schleichender Prozess, der sich über Jahre, jetzt die letzten Jahre bewusst und brutal.
Deswegen, das wäre meine nächste Frage. War das eine bewusste Entscheidung, dass du das so gesagt hast?
Ja, am Anfang nicht. Am Anfang war es unbewusst. Ich habe auch immer Angst gehabt, wenn ich zu streng bin oder wenn ich, dass ich dann anecke, dann hören die auf. Ich bin, glaube ich, ein ganz lieber Chef. Manchmal wahrscheinlich zu lieb, dass ich den Leuten so viele Freiheiten gebe. Aber mittlerweile bin ich ganz froh, dass es so ist. Ich bin auch lebe auch die These, Menschen ändern sich nicht. Also wenn jemand ein Menschenfreund ist oder gut mit den Leuten, der wird nie ein Arschloch werden. Umgedreht wird auch jemand, der richtig blöde ist, nie nett und sympathisch werden. Das glaube ich ganz fest dran. Und das hat sich über die Jahre eben so entwickelt, dass ich jetzt, und jetzt mache ich es eben bewusst, wir haben wirklich, jedes Haus hat eine Checkliste. Wenn die Hausmeister das Haus machen, Treppenhausreinigung, Glühbirnen, keine Briefkastenanlage, Hof und Garten und so weiter, die kreuzen an, wer hat es wann gemacht, welche Uhrzeit, dann wird es am Freitag von unserem Teamleiter kontrolliert, abgeheftet in die gleichen Objekte. Und da steht dran, wenn irgendwas beim Vorgänger nicht geht, da wissen wir gleich, wer letzte Woche schlampig gearbeitet hat. Also das funktioniert richtig, richtig gut.
Also Sie haben Verantwortung. Die Mitarbeiter angefangen, Putzfrau rein, haben Verantwortung, nämlich in der Form, sie müssen ja rechtfertigen, so die Checkliste ist abgearbeitet. Ja. Der Teamleiter prüft es dann nochmal, aber man hat ja Verantwortung, muss Rechenschaft ablegen.
Genau, aber ich muss sagen, zu 98% läuft das super durch. Es gibt immer mal Kleinigkeiten, aber im Großen und Ganzen läuft das durch. Und wenn jemand das nicht richtig macht, spätestens ein paar Tage später merkt man es ja sowieso, es fällt dann auf, egal wen, uns fällt es auf oder unserem Kunden, dem Mieter fällt es auf. Deshalb haben wir so, es hat sich über die Jahre hinweg so entwickelt. Das war am Anfang gar nicht, ich wusste gar nicht, dass so Checklisten oder so Mitarbeiterstruktur, habe ich gar keinen Plan davon gehabt. Und jetzt seit ein paar Jahren machen wir es aber eben bewusst. Wir haben da wirklich und bilden ja auch Leute aus, schulen ja auch Leute, wie man das implementieren kann in eigenen Betrieb.
War das ein Lernprozess, würdest du sagen? Ja, das hat sich so, wurde gefeintuned über die Jahre und Jahrzehnte. Anfangs noch alles ein bisschen chaotischer und jetzt wirklich System, oder?
Es war ein Feintuning und ich habe jeden Fehler gemacht, den man machen kann. Also du kannst dir nicht vorstellen, was man alles für Fehler machen kann. Ich habe jeden einmal gesagt, hier, ich möchte den mal machen, den Fehler. Und habe wirklich viel Geld bezahlt, also über die Fehler. Wirklich, jetzt mit dem Wissen von jetzt, das ist ja brutal, was du dir euer Wissen aneignest, auch für Fähigkeiten. Gerade wenn du mit dem Rücken an der Wand stehst und hast irgendwie ein großes Objekt, mir ist 2020 ein Investor abgesprungen bei einem großen Objekt mit 1,5-2 Millionen Eigenkapitalersatz und musste innerhalb von 3 Wochen die 4 Wochen diese 1,5 Millionen auftreiben, irgendwo her. Ja. Und dann lernst du Fähigkeiten, wo du vorneweg gar nicht geglaubt hast, dass du es in 4 Wochen schaffst, 1,5 Millionen frisches Cash, also wirklich frisches Kapital aufzutreiben, legal wohlgemerkt, frisches Kapital aufzutreiben, indem du zum Beispiel zu Mietern gehst und sagst, hör mal zu, lieber Mieter, ich biete dir an, du hast ja noch einen langjährigen Mietvertrag, wenn du ein Jahr im Voraus bezahlst, komme ich dir mit 1-2 Monatsmieten entgegen. Und zack, hast du schon den kleinen Vorschuss.
Ja, das ist ja ein geiler Ansatz. Das habe ich auch noch nie gehört.
Ich wusste ja, also ich habe...
Ja, klar, man muss jetzt irgendwie das Geld ranbringen.
Ansonsten wäre ich platt. Die hätten gesagt, hier, die melden Insolvenz an. Als Beispiel, ich hatte ein Wohngebiet 2010 habe ich ein Wohngebiet gemacht und habe dann 2 Jahre gekauft, also sprich mit Erschließung, da sollte die Straße gebaut werden, die Grundstücke parzelliert, Wasser, Strom, Gas, alles angeschlossen. Habe dann einen Teil von diesem Wohngebiet gekauft, 10 Grundstücke insgesamt, mit allem, was ich hatte. Ich war all in, mehr hatte ich nicht, das musste klappen. Wollte die ja bebauen und weiterverkaufen, die Häuser. Und 2 Tage später lese ich aus der Zeitung, dass der Bauträger insolvent ist. Mit meinem Geld. Ich habe eine ganz teure Wiese gehabt. Und jetzt musste ich das erste Mal das erste war ein Wohngebiet mit 27 Grundstücken. Wir haben 10 Stück gehört, mehr nicht, aber jede Familie hatte ein Grundstück gekauft, klar, die wollen ja bauen. Ein paar davon habe ich sogar vermittelt und mit den Bauverträgen gemacht. Ja, komm, ich baue euch das Haus dafür, alles gut. Ich hatte selber 10, wusste gar nicht, dass man das finanzieren kann, habe es also nicht finanziert, habe alles, was ich hatte, auch noch Geld mir geborgt, alles da reingeschmissen. Bauträger pleite gegangen. Was blieb mir anderes übrig, als das Wohngebiet zu erschließen? Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wie eine Erschließung geht. Ich wusste nicht, was Sturzschächte sind. Ich wusste nicht, was eine Bordsteinkante ist. Ich wusste auch nicht, was ein...
Der hat also die ersten Abschlagszahlungen schon bekommen? Oder wahrscheinlich 100%. Die Anzahl...
100%. Der hat gesagt, Matthias, wenn du jetzt gleich alles bezahlst... Also auch da, ich bin über meine eigene Gier gestolpert. Also jeder Fehler, den du machst, den machst du ja selbst. Es ist nie der andere an Schuld, man ist immer selber dran schuld. Dauert lange, um das, die Erkenntnis zu gelangen im Leben. Manche erlangen das nie. Aber es ist tatsächlich so, warum ist das so? Ich hätte ja sagen können, wie du schon sagst, ich zahle einen Raten. Und der hat gesagt, nee Matthias, pass auf, wir haben jetzt schon so oft Grundstücke gemacht, es hat immer geklappt. Wenn du jetzt 10 Stück mit einmal kaufst, dann bezahlst du nicht 130 Euro, das war damals der Preis, sondern nur noch 100 Euro oder 110. Ich war, ist ja super. Ja, sowieso, das mache ich.
Okay, das waren aber die Grundstücke jetzt nicht inklusive der kompletten Häuser fertig gebaut. Nee,
nur die Grundstücke,
okay. Genau. Okay.
Waren für mich auch damals 400.000 Euro. 400.000 Euro war damals alles, was ich an Cash hatte. Genau. Und bezahlt und dann 2 Tage später pleite gegangen. Ja, was blieb mir anders übrig, als mich mit allen Eigentümern an den Tisch zu setzen, kriegt die erstmal alle zusammen. Guck erstmal raus, bei der grünen Wiese steht kein Briefkasten dran, mir gehört das und dem gehört das. Also, einer der Eigentümer hat ein griechisches Restaurant gehabt in Jena. Ich sagte, wir laden jetzt alle ein griechisches Restaurant und müssen jetzt eine Eigentümerversammlung machen. Ich habe dahin gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Haben dann festgelegt, dass wir es erschließen müssen. Die Stadt hat gesagt, wir machen das nicht mit jedem Einzelnen, wir machen das nur mit dem gesamten Wohngebiet. Also habe ich eine Zweckgemeinschaft gegründet, eine Verwaltungsgesellschaft für eine Erschließung. Ich war dann Häuptling, Geschäftsführer, habe noch ein bisschen Geld eingesammelt für jeden. Ihr müsst also noch ein bisschen Geld draufbringen, ist nämlich nichts mehr da. Und habe dann Schritt für Schritt lernen müssen, dürfen, wie man so ein Wohngebiet entwickelt.
Ich hab so, dass dann überhaupt genau, entsprechend
also eine Straße gebaut werden, ja. Es musste abgetrennt. Das ist ein Riesenaufwand im Hintergrund, was für eine Bürokratie, städtebauliche Verträge. Ich habe das völlig unterschätzt, habe gesagt, komm, das mache ich mal fix eben nebenbei. Es hat am Ende 2,5 Jahre mit allem gedauert, bis es dann wirklich fertig war. Zwischenzeitlich sind die Grundstückspreise auch gestiegen. Ich habe dann die letzten Grundstücke für über 400 Euro verkauft. Aber zu dem Zeitpunkt stand ich wirklich mit dem Rücken an der Wand, all in.
Also aber entwickeln und verkaufen ist eigentlich nicht euer Kerngeschäft, ne? Der Großteil ist wirklich für den Bestand.
Ich mache seit ein paar Jahren nur noch Eigenbestand.
Also nur noch Bestand.
Ich möchte mich noch mit...
Kein Bauträgergeschäft, dass man irgendwie...
Habe ich mal gemacht, fand ich spannend, brauche ich nicht mehr.
Ja.
Aber habe ich natürlich gemacht, auch gutes Geld damit verdient.
Baut ihr noch viel oder ist der Fokus bestehende Objekte kaufen, genau. Sanieren?
Okay. Das liegt daran, weil die Baukosten sind, egal wo du in Deutschland baust, ungefähr gleich. Ne? Grundstückspreise unterschiedlich, aber Baukosten sind gleich. Ich bräuchte aber
nicht. Wo liegt man da jetzt bei Baukosten? Welche Zahlen, mit welcher arbeitet ihr so, dass du denkst?
Wenn du so Geschosswohnungsbau machst, bist du so ab 3.000 Euro plus x pro Quadratmeter.
Und bei 3.000 deine Baukosten, pro Quadratmeter, ja.
Dann kommt
plus Grundstück.
Grundstück, noch ein bisschen Planung und die Zeit, 1,5 Jahre muss aus mindestens Zeit, das zahlt ja keiner. Und dann bräuchte ich ja mindestens 25, 30 Euro netto auf dem Quadratmeter Miete. Wer soll denn das bezahlen? Und dann kaufe ich mir lieber bestehende Objekte, die schon fertig sind, vielleicht auch mal im Schnitt für 2.000 Euro plus minus, renoviere, saniere die noch leicht und vermiete die. Und ich kriege gar nicht viel weniger Miete, wenn ich die jetzt vermiete, als wenn ich normalen Neubau oder neuere Objekte habe. Damit verdiene ich aber Geld, wenn ich bestehende Objekte miete. Dann bauen wir ein Dachgeschoss aus, wir bauen den Laden noch um als Wohnraum und so weiter, also wir ertüchtigen. Wir haben bei einem Objekt jetzt mal Garagen ausgebaut, haben wir die Garagentore rausgerissen, haben eine Fensterfront eingebaut und haben da kleine Single-Apartments draus gemacht, in ehemaligen Garagenkomplexen mit einer Baugenehmigung, mit einer Nutzungsänderung. Hat auch alles super funktioniert. Davon verdienen wir mittlerweile Geld. Das, so hatte ich das. Aber wie gesagt, zum Wohngebiet.
Also brachliegende Flächen einfach noch irgendwie erschließen. Erschließen und beziehungsweise einfach ausbauen.
Genau. Und bei dem Wohngebiet, vielleicht das ganz kurz, da standen da ganz viele Zeitungsberichte in der Zeitung, dass wir das Wohngebiet gerettet haben und bla und blub. Und irgendwann ruft mich ein Bürgermeister aus der Nachbar, zwei, drei Gemeinden weiter und sagt, Herr Baerbaum, wir haben das auch im Wohngebiet ein bisschen größer, nicht 27, sondern 56, 58 Stück. Und der gleiche Bauträger ist bei uns natürlich auch pleite gegangen. Können Sie uns helfen? Sie wissen ja, wie es geht. Ich habe es in der Zeitung gelesen, dass Sie das Wohngebiet gerettet haben. Und da habe ich dann gesagt, ja.
Das ist das nächste Projekt.
Nie wieder. Ich mache das nie wieder. Ich habe Haare ausgefallen und Graue bekommen. Nie wieder.
Ja.
Und dann sage ich so einfach aus der Floskel heraus, ich mache das, Herr Bürgermeister, sowieso, aber nur für 1 Euro. Und der hat gesagt, super, machen wir so. Ich habe 58 Grundstücke für 1 Euro gekauft, habe die alle erschlossen, ich wusste jetzt, wie es geht, in den gleichen Firmen wie bisher, also wir haben die gleichen Firmen, die gleichen Ingenieurbüro, die gleichen Mitarbeiter, die wussten so, wie es geht. Wir haben und habe dann 58 Grundstücke erschlossen und Häuser gebaut.
Und würdest du sagen, das war der Deal deines Lebens? Was war der beste Deal, den du ever gemacht hast?
Mein allerbester Deal war gewesen, das
erste. Weil von den Renditen, das Projekt da im Sommer, da hörte sich schon spannend an. Wo sagst du, was war der Deal des Lebens?
Mein bester Deal war mein allererstes Mehrfamilienhaus. Das war das, wo ich am meisten lernen durfte, wie Kapitalismus funktioniert, wie Vermietung funktioniert. Das war nicht der beste Deal in Form der Rendite und vom Aufwand und vom Risiko.
Aber einfach so,
hätte ich das nicht gemacht, Wahrscheinlich heute würde ich heute nicht hier sitzen und wäre nicht so spannend für dich, dass du mich interviewst, sondern tatsächlich, das war der erste Deal, ist immer der wichtigste, ist nicht immer der beste, aber tatsächlich der wichtigste. Und das sage ich
einfach ins Laufen zu kommen, dass man einfach
egal,
startet.
Was du machst, anfangen, egal mit welchen Themen, fang an, das wird nie das Beste sein, was du gemacht hast, aber es ist tatsächlich, und wirtschaftlich der beste Deal ist wahrscheinlich den ich erst noch mache. Ich weiß es nicht, wo, wir haben vor 2 Jahren eine große Bank übernommen, wir haben große Wohnungen.
Große Bank heißt, dass der Immobilieneigentümer das Bankgebäude, die Bank ist wahrscheinlich der Mieter und der Voreigentümer der Immobilie hat dazu verkauft. Genau. Oder hat die im Bank das, die Immobilie verkauft.
War ein bekannter Österreicher, der musste dann verkaufen.
Hat
sein Portfolio aufgelöst und wir haben dann eine der beiden großen ehemaligen Staatsbanknotenbanken gekauft bei uns hier im Osten.
Fokussierst du dich auf den Osten oder hast du auch Projekte?
Wir haben bundesweit mittlerweile Projekte, aber okay. Ich muss immer sagen, da, wo man sich am besten auskennt, wo man den Markt gut kennt, also vor der Haustür, man kann überall Geld verdienen. Du kannst in jedem überall Geld verdienen. Sagen die Leute immer, ja, bei uns geht es nicht so, das ist Blödsinn. Es geht überall. Da, wo es teurer ist, hast du auch höhere Mieten. Da hast du auch bessere Sicherheiten. Vielleicht nicht in zentralen Lagen, also in den großen 7 Ballungszentren München, Frankfurt, Berlin, ist es bestimmt in der Innenstadt nicht leicht. Da muss ich recht geben. Aber sobald du in den Speckgürtel rausfährst, Radius 1 Stunde, 1/2 Stunde, kann man überall Geld verdienen. Muss dann nur fleißig sein, muss ein Netzwerk aufbauen. Es kann auch sein, dass man ein bisschen dauert, bis du was findest. Das ist eben so. Genau, also man kann überall Geld verdienen. Und wir machen das mittlerweile bundesweit, auch in Österreich und so weiter. Man verdient also überall Geld. Und ab einer gewissen Größe, es macht für mich jetzt keinen Sinn, ein Dreifamilienhaus zu kaufen. Das steht bei uns nicht mehr im Verhältnis. Das heißt, wenn ich heute gucke, versuche ich so 50 oder 100 Wohnungen als Minimumgrenze festzulegen oder eben große Gewerbeobjekte. Wir kaufen mittlerweile viele Insolvenzen auf, viel notleidende Immobilien.
Und die Insolvenzen, hast du ein Netz, also Zugang zu den Insolvenzverwaltern oder du weißt,
Carlo, du hast den gleichen Zugang wie ich. Dein Telefon, ruf die doch einfach mal an.
Ja.
Wer von den Insolvenzverwaltern
weiß, ist gar kein Problem.
Ruf die an, frag, du bist der Carlo, ich suche Mehrfamilienhäuser oder Gewerbeobjekte, ich kann sofort, wenn es losgeht. Und das machst du jeden Tag und rufst jeden Tag 3 verschiedene an. Das machst du mindestens einen Monat lang und ich verspreche dir, du hast mindestens 2, 3 geile Objekte auf dem Tisch. Das kostet nichts, außer 5 Minuten Zeit am Tag. Hat jeder, den ich habe, hat jeder. Wo du nichts findest, sind die großen Portale. Weil was steht da drin? Da stehen nur Sachen drin, die vorneweg nicht weggingen. Also wenn ich die nicht gekauft habe, der Rest kommt in diese Restebörse von diesen großen Portalen. Alles Makler, die vorneweg wenig Kontakt haben und die hoffen, dass da irgendein Arzt anruft und sagt, ich kaufe die Bude jetzt.
Aber also Fokus ist schon Insolvenzverwertung, würdest du sagen, bei euch?
Nein.
Also, das nicht, aber auch.
Komplett auch. Das macht vielleicht 15-20% aus.
Okay.
Notleidende Objekte aus. Nicht immer gleich Insolvenzen, vielleicht Insolvenzdrohung, wo es kurz davor ist, dass es umkippt. Und da kriegt man mittlerweile jeden Tag mehrere Anrufe. Wir kriegen bestimmt 150, 200 Objekte pro Woche auf den Tisch zum Prüfen.
Ja.
Das ist nichts davon online von den Dingern.
Und dann habt ihr einiges zu prüfen. Jetzt lass doch mal einen kurzen Schwenk machen. Wie kam es zu den Malediven? Das finde ich ja auch super spannend. Jetzt sagst du, deine Frau und Kinder leben in den Wintermonaten einige Monate dort, du auch. Wie ist es da gekommen? Habt ihr da ein Objekt gekauft oder wie kam überhaupt die Motivation, wie kam die auf die Malediven?
Also wenn du wirtschaftlich erfolgreich bist und viel machst, kommst du in der ganzen Weltgeschichte rum. Ich behaupte, ich habe im Leben schon fast alles gesehen an Ländern. Es war überall schön gewesen. Am allerschönsten war es oder ist es immer wieder zu Hause. Und wenn du viel im Stress bist und viel Action hast jeden Tag und viele Entscheidungen treffen musst und nie so richtig zur Ruhe kommst und immer getrieben bist, auch von sich selbst, ne? Also erfolgreiche Menschen sind meistens haben eine innere Unruhe, würde ich jetzt mal behaupten. Dann war ich mit meiner Frau vor 10 Jahren das erste Mal, ich übrigens auch das erste Mal auf Malediven und gesagt, super, hier gibt es ja nichts zum Angucken. Es gibt keine Kirche, kein Museum und nichts, auch nur 2 Restaurants auf der kleinen Insel, wo wir waren. Du bist gezwungen, runterzukommen.
Du kannst ja nicht viel machen. Richtig, das ist ja absolut relaxend.
Und 5 Minuten später bist du wieder an der gleichen Stelle am Strand. Also das war so gewesen und es hat uns dann so gut gefallen, dass wir dann wieder da gewesen sind und nochmal hingefahren sind, dann mal die Insel getauscht, mal noch eine andere Insel. Und so hat sich das dann ergeben, dass wir mittlerweile jetzt immer mehrere Wochen am Stück bleiben. 6, 8 Wochen am Stück. Ich lasse Personal mit einfliegen, große Kunden mit einfliegen. Wir waren jetzt dieses Jahr im Frühling, im Winter faktisch bis Mitte April und hatten, ich hoffe, dass nichts falsch ist, ich glaube 16 oder 18 Kunden einfliegen lassen in der Zeit. Hast natürlich dann ganz intensive Gespräche, die können ja auch nicht weg. Kannst mit den Mitarbeitern ganz, ganz eng was machen und das uns gefällt da gut und du kommst zur Ruhe. Ich gehe dann trotzdem jeden Tag arbeiten. Also ich nehme immer vor, so bis Mittag, um die Mittagszeit zu machen. Danach hast du trotzdem das Handy in der Hand, telefonierst, machst noch das und jenes. Und uns gefällt so gut, dass bei uns ein Ritual geworden ist, dass wir faktisch immer, wenn es bei uns kalt ist,
bis auf die Weihnachtszeit faktisch ins Warme fahren.
Wie sind die Preise in Malediven? Gibt es da gute Angebote? Kann man da Objekte kaufen? Hängt von ab wahrscheinlich, ne? Ist das ein komplett entwickeltes?
Kommt überall, also es gibt überall.
Baut man da oder was macht man da?
Also die Bauweise ist natürlich sehr, sehr einfach im Verhältnis zu europäischen oder zu deutschen Normen.
Holz wahrscheinlich, ne? Oder ist es
schon
massiv?
Schon mit Stein massiv, aber Wärmeschutz oder dort ist es ja eher Klimaschutz, ne? Dort muss es ja kühlen und nicht heizen. Alles ein bisschen einfacher. Das muss man mögen. Uns gefällt es gut. Vielleicht auch deswegen, wenn du schon alles gesehen hast, wenn du schon alle 5-Sterne-Häuser oder viele, nicht alle natürlich nicht, aber viele in Europa gesehen hast, viele Gourmet-Restaurants schon hattest zu irgendwelchen Events und irgendwelchen Terminen, dann finde ich das toll, dass du dort kurz, ohne Schuhe, kurze Hose, ganz ungezwungen am Strand sitzen kannst und isst dein Steak oder dein Fisch oder was auch immer. Ganz einfach. Ich esse dort jeden zweiten Abend Spaghetti al Olio, also Spaghetti mit Öl und ein bisschen Zwiebeln und ein bisschen Knoblauch rein. Manchmal noch ein bisschen frisch gefangenen Fisch oben drauf oder irgendwas. Das reicht mir vollkommen aus. Da ist es die Umgebung, auch die tollen Leute dort. Das heißt, du hast viele andere Unternehmer, Selbstständige. Du kommst sofort in Austausch rein. Das macht ja auch was mit einem.
Haben sich da schon Deals ergeben?
Ja, tatsächlich. Wir haben da schon eine ganze Menge. Also vielleicht auch das, Carlo.
Ja.
Viele sagen mal, ich finde keine Leute und dann frage ich, warst du dieses Jahr schon im Urlaub gewesen? Und dann sagen die ganz oft natürlich, klar, ja, oder wir fliegen noch. Ey, wenn du dann sprich doch den neben dir an, wer weiß denn, dass du Co-Investoren suchst?
Sprich so wie damals im McDonald's.
Pass mal auf, beim Flugzeug hat es noch den Vorteil.
Ja.
Wenn du dich in die Business Class einbuchst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann ein Co-Investor sitzt, viel, viel größer, weil die natürlich mehr Geld bezahlt haben dafür. Aber selbst wenn nicht, Economy geht das auch, der kann doch eh nicht weg, der ist angegurtet. Wenn die beste Mallorca brauchst du 2-3 Stunden im Flieger, du kannst den 2 Stunden links, rechts, vor dir, hinter dir anquatschen, was du gerade suchst und die Leute machen es nicht. Wer von denen weiß denn, dass du ein Mehrfamilienhaus suchst? Wer weiß denn, dass du Eigenkapital suchst als Co-Investor oder? Die Leute haben Hemmung, das anzusprechen, die trauen sich das nicht. Im Sportverein, im Fußballclub, in der Nachbarschaft, im Kleingarten, sagt er den Leuten, dass du ein Mehrfamilienhaus suchst. Du glaubst gar nicht, bei wie vielen Grad die Oma gestorben ist oder die Tante irgendwie was zu verkaufen hat. Die wissen nicht.
Du musst drüber sprechen. Fragen kostet ja nichts.
Genau, Ja, und das ist wie jetzt hier mit dem Podcast, den wir jetzt machen. Wir machen ja mittlerweile ganz, ganz viele Podcasts im Monat. Für mich ist das kostenlose Werbung. Und vielleicht hört es der Richtige, der sagt, super, der Typ aus dem Osten gefällt mir. Mit dem würde ich gerne was zusammen machen. Oder ich habe ein geiles Objekt, was jetzt wegverkauft werden muss. Oder ich brauche eine Hilfe. Oder ich will von dem was lernen. Ist das für mich eine kostenlose Werbung. Und genauso ist es, wenn ich mit den Leuten spreche. Und wenn du das jeden Tag machst, bewusst, zwing dich doch mal jeden Tag, 3 Makler in deiner Region anzurufen, dass du Objekte suchst. Zwingt dich dazu, der Makler wird nicht auflegen, da freut sich, dass er jemand anruft. Zwingt dich dazu, jeden Tag 3 Makler anzurufen. Auch da verspreche ich dir, dauert es keinen Monat, bis du geile Objekte auf dem Tisch hast. Die meisten surfen abends im Internet rum und gucken und suchen und sagen, ich finde nichts. Ja, da findest du auch nichts. Da musst du schon kreativer sein.
Sprich mal, du musst einen Hörer in die Hand nehmen.
Du glaubst gar nicht, was der Friseur für geile Kontakte hat oder sein örtlicher Bäcker oder wer auch immer. Sprich damit. Geh mal zum Bauamt, sag was. Das Bauamt weiß sofort, wer was verkauft. Ortsteilbürgermeister wissen, wenn die irgendwelche Schwierigkeiten haben. Fahr mal durch Gewerbegebiete und klingel mal in den Gewerbegebieten, dass du gerade eine Halle suchst, du würdest gerne was kaufen oder suchst einen Mieter, je nachdem wie rum. Jeder 10. mit dir geht ins Gespräch. Und wenn es nur ein Gespräch am Tag ist, hat sich das ganze Klingeln schon gelohnt. Die Leute trauen sich nicht, die haben Hemmung, sagen mir aber immer wieder, dass es bei ihnen nicht geht. Und da denke ich mir, warum geht es bei dir nicht und warum geht es bei mir? Ich habe nicht studiert, ich habe kein Abitur, ich bin nicht besonders begabt. Das ist nur Fleiß und eine offene Art und Weise, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.
Also ich glaube, das ist ein mega, mega Hinweis. So banal und einfach er auch ist, ne? wie du schon sagst, du, das steht jedem offen. Jedem steht offen, einfach den Hörer in die Hand zu nehmen und den ersten Anruf zu machen. Jetzt haben wir nur noch ein paar Minuten, vielleicht zum Abschluss. Du bist seit Kindheitstagen Autoliebhaber.
Als Kind halt nur Matchbox, ja, die kleinen.
So, jetzt.
Das erste Auto meiner Familie,
das
Auto, an was ich mich erinnere, Westauto, war ein Ford Fiesta mit 50 PS, weiß, mit so Fensterkurbeln. Das war meine Mutti ganz stolz nach der Wende. Und als Kind hatten wir aber schon ein besseres Auto in Wartburg, weiß nicht, wer das noch kennt.
Ja, klar.
Ich glaube 37, 39 PS.
Wartburg.
Ja. Das war schon was Besseres damals im Osten gewesen. Ich habe mir das Auto wieder gekauft vor ein paar Jahren, als ich den gesehen habe. Ich dachte, das ist unser Wartburg, den kaufe ich jetzt zurück.
Also exakt der, den deine Eltern hatten? Nee,
nicht
exakt. Oder das Modell? Okay.
Modell, gleiche Farbe, okay. Also Ausstattung waren alle gleich, aber
das
hat sich dann so ergeben. Und als Kind Autoquartett natürlich, ne? Mehr Hubraum, mehr Zylinder, mehr
PS, klar.
Mehr Spitzen, dieses Autoquartett, das kennt wahrscheinlich jeder. Und dann hat sich so ergeben, dass dann irgendwann, wenn du mit Immobilien erfolgreich wirst, verdienst du ja auch Geld. Das erste der erste Sportwagen dazu gebraucht und abgefuckt und alt. Dann kam irgendwann mal noch ein zweiter dazu. Dann musste ich wieder alle verkaufen, weil ich Geld gebraucht habe für ein anderes Projekt. Dann wurde dann irgendwann aber immer mehr und irgendwann wurde eine Sammlung draus. Und mittlerweile ist das für mich auch ein Markentüröffner. Die Leute wissen, dass der verrückte Typ aus dem Osten, der ganz nah mit dem Ferrari durch die Gegend fährt.
Also würdest du wirklich sagen, das ist definitiv ein Marketinghebel?
Carlo, du hast mich deswegen heute angesprochen, weil ich eine Ferrari-Sammlung habe. Wenn ich mit einem Golf durch die Gegend gefahren wäre, wäre ich wahrscheinlich gar nicht so interessant für die Leute.
Also das ist sicherlich auch, das ist natürlich immer ein Aufhänger, das ist natürlich immer spannend, das ist ein super emotionales Auto.
Es provoziert auch ein bisschen, es ist ein bisschen kontroverses Thema, ne? Aber mittlerweile nutze ich das tatsächlich bewusst. Ich nutze das bewusst, um zu polarisieren, um neue Kontakte zu machen. Das ist wie bei dem einen, der mit dem Hund im Park spazieren geht, macht Kontakte. Oder der andere geht auf den Golfplatz oder was weiß ich was. Ist es bei mir im Motorsport. Ich mache ganz viel Kontakte auf der Rennstrecke, habe schon ganz viel Co-Investments auf der Rennstrecke abgeschlossen.
Jetzt hast du ja sogar ein eigenes Rennteam. Das ist ja nochmal ein nächster Schritt von erster Sportwagen, zweiter Sportwagen, der erste Ferrari. Wie ist es dazu gekommen? Vielleicht nochmal jetzt so als, ja, relativ zum Abschluss. Matthias.
Die ganzen großen Jungs, Carlo, die großen Jungs haben alle eigene Fußballclubs oder Basketballclubs. Ich gucke kein Fußball, Basketball ist auch nicht so mein Sport. Und bin immer auf Rennstrecken gewesen, Trackdays, so Veranstaltungen gewesen. Und irgendwann war ich 39, also vor 4 Jahren oder 38. Und da gab es die Möglichkeit, mal so einen Tag sich so einen Rennwagen reinzukaufen für ein paar Runden zum Test von einer italienischen Marke. Und da habe ich gesagt, komm, das war viel Geld damals gewesen, ist immer noch viel Geld. Und habe ich dann gemacht und das war so ein tolles Erlebnis für mich, dass ich sagte, super, so ein richtiger Rennwagen, das ist schon was, das will ich jetzt auch haben. Und dann bin ich ins Autohaus gegangen und sage, Mensch, ich würde so einen Rennwagen bestellen. Die haben sich super gefreut, juhu, endlich einer im Osten mit einem Rennwagen und die Marke. Wir haben jahrelang keinen verkauft und da habe ich den gekauft. Und dann war der dann gekommen und ich sage, jetzt will ich fahren. Da haben die gesagt, ja, jetzt brauchst du aber noch einen Ingenieur, du brauchst noch einen Mechaniker, du brauchst noch habe ich gar nicht gewusst. Ich dachte, ich kenne das Ding und fahre da irgendwie im Kreis. Da sagte ich, nee, du brauchst noch einen speziellen Hänger, du brauchst ein spezielles Werkzeug, du musst dich noch hier anmelden und dort anmelden und brauchst noch einen Bordfunk und das und jenes. Da musst du dich noch in die Challenge-Serie einkaufen und brauchst dann noch, also was ich noch alles, hätte ich es vorneweg gewusst, hätte ich es
wahrscheinlich. Also das Team wirklich von null gestartet, nicht jetzt irgendwo eingekauft oder, sondern wirklich das Auto gekauft. Denn
ich habe es ja nicht gewusst, ich habe ja gedacht, ich kaufe das Auto und fahre da schnell mal im Kreis. Ja, so habe ich das gedacht. Aber
es war die Investition war, glaube ich, das geringste Problem, ne? Das war das günstigste.
War auch eine Menge Geld, stand eine Reihe davor.
Deswegen.
Das Auto war aber im Verhältnis zu allem ein Bruchteil dessen, was so eine Saison im Jahr kostet.
Ja.
Zum Glück habe ich es nicht gewusst, sonst hätte ich es nicht gemacht. Und zum Glück habe ich es gemacht. Weil ich habe so viel auf der Rennstrecke gelernt von großen Unternehmen, also die richtig groß, also da zähle ich nicht dazu, aber richtig große Unternehmer, die riesengroße Imperien geschaffen haben, das Mindset, allein wenn die mit den Leuten dich
aus. Aber auch jetzt außerhalb des Immobilienbereichs wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich branchenübergreifend.
Viel Immobilienfritzen dabei, aber aus ganz Europa eben, ne? Ich fahre die Europaserie da, aus allen möglichen Branchen dabei. Das Mindset, die Denkweise, auch die Kontakte, dass auch so Ideen und so Denkanstöße, die sind mit nichts zu bezahlen. Also allein ein guter Tipp bei einem Mittagessen, da ist die Saison für die nächsten 10 Jahre bezahlt. Allein, dass mir hat jemand gesagt, du musst das so automatisieren, dass du nicht mehr da bist. Ich habe mir das nicht getraut. Und er hat gesagt, hau doch einfach mal 4 Wochen ab und guck, wenn es umkippt und brennt, baust du es genauso schnell wieder auf. Und wie lange bräuchte es eventuell bei null an, mit dem Wissen, was ich jetzt habe? Da habe ich gesagt, ja, eigentlich hat er recht, ich bräuchte vielleicht nur 1-2 Jahre, um da wieder hinzukommen. Und so hat sich das, aber der Denkanstoß, den kriegst du eben nicht. Also Umfeld ist alles, will ich damit sagen. Ne? Also du brauchst ein Umfeld und ganz wichtig ist, wenn du ein Umfeld hast, such dir immer ein Umfeld, wo du nach oben schauen musst. Wenn ich immer der im Raum bin, wo mich die Leute fragen und mich löchern, dann bin ich im falschen Raum. Das klingt sehr, sehr komisch oder vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, aber ich versuche mich in einem Raum zu...
Wie lange hast du dafür gebraucht? Weil du warst ja die ganzen ersten Jahre, du der einfach immer vorangeschritten ist. Und ich glaube, du hattest da wenig Mentoren oder Referenzpunkte. Du hast einfach gemacht, ne? Du bist ins kalte Wasser gesprungen. Wo war der Punkt, dass du sagst, ich will jetzt einfach auch nochmal jemanden irgendwie haben, der von dem ich irgendwie lernen kann? Hat sich das ergeben jetzt durch diesen Rennsport?
Da kamen natürlich gute Kontakte, ein gutes Umfeld. Ich hätte mir immer jemand gewünscht wie mich. Wir machen das, wir bilden ja mittlerweile Leute aus, zeigen denen, wie das geht, die an die Hand. Aber ich hätte mir tatsächlich jemand gewünscht damals, dass mir das auch passiert wäre. Habe ich wusste, ich weiß nicht, vielleicht gab es das damals auch nicht, jedenfalls habe ich keinen gekannt oder wo ich eine Ausbildung hätte machen können in der Richtung oder irgendwas. Deswegen war es vielleicht auch ein Punkt, wo ich jetzt vor 2, 3 Jahren gesagt habe, komm, dann machen wir das jetzt eben. Es gibt niemanden auf dem Niveau, dass dir jemand erklärt, wie es richtig funktioniert, vor Fehlern bewahrt, wie man strategisch wächst mit Immobilien, also nur zum Thema Immobilien wohlgemerkt. Mhm. Und dann sagt, wir machen das jetzt selbst. Wir haben da alles Mögliche auf dem deutschsprachigen Raum abgegrast, haben nichts Vergleichbares gefunden, was auf Augen auf dem richtigen Niveau ist.
Und, da haben wir und wirklich von jemandem, der es ja bewiesen hat, wie es geht.
Genau, der es bewiesen hat und nicht einmal. Ich habe mittlerweile 23 Immobiliengesellschaften. Alle 23 Immobiliengesellschaften sind hochprofitabel. Wir haben überall Riesenergebnisse. Wir wachsen so schnell wie noch nie. Also in den letzten beiden Jahren haben wir uns fast verdoppelt, nur in den 2 Jahren. Und ich habe ihm niemand, das war mal gesagt, wir machen es jetzt selber. Wir machen das selber so, dass ich es auch jeder leisten kann, dass es nicht zu teuer ist und dass es eben auch auf Augenhöhe ist. Verschiedene Gruppen für Anfänger, für Fortgeschrittene, für Ex-Profis. Mhm. Und so weiter. Und das hat mir ein bisschen gefehlt. Vielleicht war es gut, dass ich es nicht hatte, ich weiß es nicht. Aber ich wäre mit dem Wissen von heute viel schneller gewachsen. Mir macht Spaß, es weiterzugeben, auch dieses Feedback zu bekommen. Vielleicht ist das ein Grund, Carlo, weil ich in der Schule nicht so besonders begabt war und nicht so besonders beliebt war, dass mir das jetzt gefällt, dass ich jetzt der Lehrer bin, der die Leute an die Hand nimmt und zeigt, wie es richtig geht. Vielleicht ist es so die Retourkutsche. Man hat ja mal einen Grund, warum man was macht. Es ist nicht mehr aus Geld, kann ich ja sagen.
Du hast ja dann jetzt die Seiten gewechselt. Von hinter der Schulbank bist du jetzt eigentlich der Lehrer. Letzte Frage. Ich weiß, du hast deinen Folgetermin. Social Media. Also, du hast da ja auch, okay. Ich glaube, Social Media auch super spannend. Dadurch bin ich auf dich aufmerksam geworden. Was du da jetzt, ich weiß nicht, du kannst ja vielleicht mal kurz ausführen. Wann hat das gestartet? Wann hast du irgendwie die Entscheidung getroffen, das zu machen? Hing das im Prinzip mit der Masterclass zusammen, dass du sagst, wie war da die Entwicklung?
Meine Frau hat mir immer verboten, sowas zu machen. Brauchst du nicht. Ich habe bis heute kein Facebook und Instagram brauchst du auch nicht. Ich weiß natürlich jetzt warum, weil da lauter hübsche Mädels rumspringen auf Instagram. Ich habe dann trotzdem vor dreieinhalb Jahren damit, ich glaube so ungefähr war es gewesen, gestartet. Und aber mehr, um zu zeigen, dass der Investor nicht jemand ist, der den ganzen Tag auf der Couch sitzt und Geld zählt, sondern dass der aktiv was machen muss, um voranzukommen. Und einfach so ein bisschen Einblick. Ich habe niemanden gefunden, der so erklärt, wie geht
es. Einblick in den Alltag.
Genau. Und das war so gut angekommen. Und ich habe dann jeden Tag Fragen bekommen. Kannst du mir mal helfen? Kannst du mal das? Ich habe eine Wohnung gekauft. Ich habe ein Haus. Ich bin mit der Bank. Und das funktioniert nicht. Wie geht denn das hier? Und habe dann mal Fragen beantwortet. Es wurde immer mehr. Es wurde dann so viel, dass ich es nicht mehr geschafft habe. Und irgendwann vor anderthalb, zwei Jahren war das gewesen, im März. Ich saß einen zweiten Tag im Pool auf den Malediven und wusste, ich bin noch 4 Wochen jetzt hier. Und habe dann den Leuten gesagt, pass mal auf, wenn ihr Bock habt, wer Bock, Lust und Laune hat, wenn ich wieder zurückkomme, nehme ich mir 2 Tage Zeit, wir schließen uns in den Raum rein, ich verrate alle meine Tipps, meine Tricks, meine Geheimnisse, was ich mache, also ja, keine Geheimnisse, ist kein Hexenwerk, und zeig, was ich mache. Mhm. Und da habe ich so eine Story gemacht darüber. Nichts ahnt, am nächsten Morgen gucke ich drauf, 27 Anmeldungen über Nacht. 227 Anmeldungen.
Kostenlos gesagt, oder hast du da nee, schon gesagt, hier Betrag X irgendwie?
Genau, ich habe gesagt, die 2 Tage, ich hätte gerne 10.000 Euro netto, ich bin Unternehmer, ich mache das nicht aus Nächstenliebe. Allein, wenn du ein Ding davon umsetzt, ist das ja so viel Geld wert, das steht ja nicht im Verhältnis. Ja. 20 Anmeldungen. Und dann habe ich erstmal ein Hotel gesucht.
Ah, 10.000.
Netto, ja. Und dann habe ich ein Hotel gesucht und dann waren wir beim ersten Event 40, 50 Mann so roundabout. Ne? Der Saal war brechend voll, mir hätte auch nicht reingepasst. Ich habe mein Leben noch nie eine PowerPoint-Präsentation gemacht. Ich habe noch nie eine Excel-Tabelle ausgefüllt. Ich stand da 2 Tage mit einem Flipchart wie Peter Zwegart da vorne und habe Stück für Stück den Leuten erklärt, wie das Schritt für Schritt funktioniert. Die haben sofort, das war völlig verrückt, und gesagt, super, wann ist das nächste Mal? Ich sage, ihr habt doch jetzt 2 Tage genossen hier, wie und was. Die haben sofort einen zweiten Termin innerhalb von 3, 4 Wochen wieder ausgebucht. Wir haben das Ganze 5-mal nacheinander gemacht, immer wieder voll. Wir haben nie eine Werbung schalten müssen, nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Mhm. Und da wusste ich, ich habe einen Nerv getroffen und ich habe es aber nicht mehr geschafft in der Zeit, so viele Leute zu bespielen, so nenne ich es jetzt einfach mal, also immer 40, 50 Mann, das schlaucht ja auch das ganze Wochenende, ich bin da auch so ehrlich und beantworte auch hinterher noch Fragen, wir haben da so WhatsApp-Gruppen gehabt, habe Fragen beantwortet, nochmal geholfen, hier und da und dort, es wurde immer mehr, dass wir uns dann voriges Jahr entschieden haben, jetzt ungefähr von einem Jahr, im April von einem Jahr war das gewesen, noch gar nicht lange her, 14, 15 Monate, wir ziehen das in einer richtigen Struktur auf, also wir machen einen richtigen Fahrplan, Module, 21 Module, scheibchenweise Anleitung.
Also digitalisiert wahrscheinlich, ne?
Genau, digitalisiert.
Die Inhalte.
Dann verschiedene Lerngruppen gemacht, Community-Bereiche gemacht, mehrere Live-Events im Jahr, große Veranstaltungen.
Also Live-Events machst du immer noch? Mache ich immer, ne, wo du selber persönlich vor Ort bist.
Nur für die Teilnehmer, die jetzt dabei sind, weil sonst schaffe ich es einfach nicht. Und manchmal ist es so, dass uns aber auch große Leute besuchen, also große meine ich aus Politik. Wir haben jetzt Vizekanzler, wir hatten jetzt vor 3 Wochen Wolfgang Krupp bei uns da gehabt. Also wirklich große, namhafte Persönlichkeiten. Und mittlerweile ist es so, dass wir in der Masterclass, mobilen Masterclass, die wir gegründet haben, auf Augenhöhe, nenne ich es immer, unser Ziel ist es dieses Jahr, man muss aber sportliche Ziele haben, wir wollen gern Marktführer werden. Es gibt eine ganze Menge, die das schon machen. Ich mache es an der Stückzahl fest, wie viele Teilnehmer können wir helfen im Jahr. Mhm. Und wir sind aktuell bundesweit im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz, mit der Jahresmitgliedschaft, tatsächlich auf Platz 2. Wir haben uns von 16, 17 großen Wettbewerbern innerhalb von einem Jahr, die anderen sind zum Teil 10 Jahre am Markt, auf Platz 2. Und wir werden unser Ziel ist, dieses Jahr Platz 1 zu erfüllen, Leuten wirklich echt Mehrwert zu geben, also nicht irgendwie bla bla blub und irgendwelchen Quatsch, sondern wirklich an die Hand genommen.
Wie siehst du die Differenzierung zu den anderen Anbietern? Ich meine, ich kann mir die Antwort schon vorstellen, was ich ja so bei dir schätze, du bist halt super authentisch und du hast halt selber geliefert. Du bist nicht der Coach, der irgendwas erzählt vom Pferd, sondern du hast selber geliefert.
Das war auch mein Anspruch. Ich möchte kein klassischer Coach werden in dem Sinne eines Coaches, sondern echt bewiesen haben und dass ich nicht, ich möchte nicht in die Bedulle kommen, eine Frage nicht beantworten zu können. Das ist bisher noch nicht aufgetreten, aber ich möchte nicht, dass mir ein Teilnehmer sagt, ich habe hier was und das, und dann muss ich sagen, kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Das war mein Anspruch und nicht bei allen. Es gibt einige, die haben alle ihre Daseinsberechtigung, auch wenn jemand anfängt mit Null. Da gibt es jemand, der erklärt, wie man kauft mal die erste Wohnung, was ist ein Grundbuch. Das ist gar nicht mein primäres Ziel. Mein Ziel ist für die Leute, die schon 2, 3 Wohnungen haben oder das erste Mehrfamilienhaus, wie komme ich jetzt richtig weit nach vorn? Wie kann ich meinen Bestand dieses Jahr verdoppeln, verdreifachen? Wie kann ich nachbeleihen? Wie kriege ich einen Co-Investor ins Boot? Wie mache ich die Verträge? Wie geht ein Verkäuferdarlehen? Also all das, was die meisten von denen, die da als Coach sich bezeichnen, selber noch nie gemacht haben, gar nicht wüssten, wie es richtig geht. Und mir hat mal einer gesagt, das fand ich ziemlich spannend und treffend, dass der Bestand von den meisten Coach kleiner ist als mein Leerstand. Ich weiß nicht, wie es...
Ja, also, glaube ich
manche
sofort.
Sagen mir, ich habe irgendwie 20, 30, ich will das nicht schlecht reden, ist auch eine Menge, 20, 30 Wohnungen. Und mir ist manchmal rausgerutscht, super, das haben wir im letzten Monat auch gemacht. Aber er meinte seinen Gesamtbestand im gesamten Leben, was wir im schlechten Monat machen. Und ich glaube, dass die breite Masse der Teilnehmer das unterscheiden kann, wer echt liefert, wer es ernst meint, wer bewiesen hat immer und immer wieder, dass es funktioniert. Oder wenn jemand als Coach davon lebt, und das will ich nicht verteufeln, auch das muss es geben, ne? Wir können doch nicht allen helfen. Aber wir haben uns eben vorgenommen, dass es ehrlich und echt auf Augenhöhe ist, auf so einem Niveau, was nicht vergleichbar ist, was einfach, wer hat denn schon ein Finanzamt, wer hat ein Zollgebäude, wer von denen hatten viele Restaurants, Fitnessstudios, als Gewerbeobjekte, Kindergärten, Schulen, Universitäten, Banken, Gewahrsamszellen, also Gefängniszellen, Gewahrsamszellen, Logistikflächen, Produktionsflächen, Ärzte, Operationen, also alle möglichen Gewerbeobjekte, die du dir vorstellen kannst, kleine Mehrfamilienhäuser, große Mehrfamilienhäuser, Plattenbauten, Altbau, Sanierung. Wir haben faktisch das ganze Repertoire, was es im Monopoly-Spiel gibt, haben wir im Bestand, habe ich im Bestand und kann natürlich darauf immer Antwort geben und den Leuten wirklich 1:1 helfen, dass das wirklich auch auf Augenhöhe ist. Und wenn du nur 1, 2 von den Themen umsetzt, von hunderten Sachen, die wir drin haben, Tipps, Ideen, so ein Lernen, wie so ein Lego-Bausatzanleitung, wenn du nur 1, 2 Sachen umsetzt, ist das so ein Push. Ich hätte mich damals so gefreut, wenn es jemand gegeben hätte, der mir das so erklärt, auf Augenhöhe, in echt, so dass ich sofort nachmachen kann. Alle Dokumente, also alle Mietvertragsentwürfe, die großen gewerblichen Mietverträge, Gesellschaftsentwürfe, du musst eben nicht wegen gleich wegen jedem Kram zum Anwalt rennen, zum Notar. Wir haben so einen Downloadbereich, da hast du hunderte von Originalunterlagen, alles meine eigenen, die Checklisten für meine Hausmeister, wie ist die Firmenstruktur aufgebaut, wie organisiere ich mich, kannst du 1:1 kopieren, nachmachen, glücklich werden.
Matthias Bärbaum in
eine eigene Marke geworden, ja.
So faszinierend, weil ich finde es einfach genial, weil du, wie gesagt, das, was du ja die letzten 20, 30 Jahre aufgebaut hast, das ganze Wissen jetzt einfach irgendwie beitragst. Und du sagst ja, du, wenn jemand nur ein paar Punkte davon umsetzt, wird es wahrscheinlich möglich sein, dass er einfach viel schnell ins Laufen kommt. Nochmal zum Thema Skalierung. Was sagst du, viele kommen ja niemals auf dieses Level, wo du jetzt eigentlich bist. Die haben vielleicht mal eine Immobilie, die haben vielleicht 3 Immobilien, die haben vielleicht 10, 15 Wohnungen.
Ganz gut, aber was ist wirklich so dieser Riesenschwung? Was bringt es so auf dieses neue Level?
Also ganz wichtig
ist so der entscheidende Punkt.
Was den meisten fehlt, ist tatsächlich, dass man sich selber keine echten Ziele setzt. Also die meisten haben wirklich das Thema, die setzen sich keine festen Ziele, die brechen das nicht runter aufs Quartal, auf den Monat. Und damit fängt es an und damit hört es auch auf. Wenn du das Ziel nicht vor Augen hast, ich will unbedingt, also muss auch sagen, es muss auch nicht jeder extrem skalieren, es muss auch nicht jeder super erfolgreich werden mit Immobilien, das ist gar nicht der Anspruch. Wenn du es aber willst, dann frage ich die Leute, was willst denn du dieses Jahr wirtschaftlich schaffen? Und bei 99% kommt, wir gucken mal, dann wird es nichts. Wenn du dir keinen Plan vornimmst und nicht schreibst, ich will dieses Jahr noch 5 Wohnungen kaufen oder ein Mehrfamilienhaus oder ich möchte mich frisch finanzieren, dann wird es nicht funktionieren. Das klingt so pragmatisch und einfach und eigentlich weiß es jeder. Das machen aber die wenigsten. Wenn ich weiß,
du hattest ja diese 25, also damals 18, 19-Jährige im Kopf. Da warst du dann ja relativ schnell bei den 25 Einheiten. Hast du dir dann wirklich...
Und zum Glück, Carlo, zum Glück wachsen deine Ausgaben proportional mit. Das heißt, ich habe dann gedacht, mit 25 Wohnungen habe ich es geschafft. Da habe ich schon meinen ersten Sportwagen gehabt, habe das süße Leben schon genossen und dachte, super, jetzt muss ich mehr Geld verdienen, weil es reicht ja nicht mehr. Und zum Glück ist eine Zeit lang auch die Ausgaben mitgewachsen. Irgendwann kippt das, also irgendwann hört das auf, weil irgendwann die Cola schmeckt ja nicht besser bei mir, nur weil ich mehr Geld habe. Oder mehr als 40 Glas Flüge gibt es nicht. Du kannst noch irgendwann noch Privatjet fliegen, auch dann hört es dann aber auf. Kostet aber auch nur Summe X und eben nicht das X-Fahrer von dem. Das heißt, irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo es dann nicht mehr wächst. Aber am Anfang wächst natürlich bei vielen, klar, du willst erst mal schön essen gehen, was Schönes kaufen, Sportwagen und so weiter. Und das war zum Glück so gewesen, dass es gewachsen ist, also die Ausgaben mitgewachsen sind. Deswegen war die Motivation, mehr zu machen und halt feste Ziele. Okay. Ich habe auch dieses Jahr feste Ziele, was möchte ich? Und dann breche ich mir das in Quartal, im Monat, Woche und Tag runter. Ich weiß, ich muss am Tag so und so viele Gespräche führen. Ich habe den Luxus von Mitarbeiterinnen, die mir das Telefon anwählen und hinlegen und sagen, jetzt ist der dran, jetzt ist dieser Zoom-Call dran, dass ich es gar nicht vergessen kann. Ich zwinge mich selber dazu, lass mich dazu zwingen. Und das funktioniert, wenn du wachsen willst, tatsächlich. Und den Tipp und den Trick, wie man dann richtig skaliert, also wie ich aus einem Mehrfamilienhaus zwei oder drei im Jahr mache, das kann man bei mir lernen, das zeige ich den Leuten, wie es geht, auch Nachbeleihung, wer weiß, wie ein Objekt nachbedient wird, wie kann ich ein Objekt richtig entwickeln, wie kriege ich einen Co-Investor ins Boot oder so ein Verkäuferdarlehen, warum sollte mir jemand Fremdes, der mich gar nicht kennt, die nächsten Jahre womöglich noch umsonst, also ohne Zinsen Geld geben. All diese Sachen hat mir keiner verraten und ich habe das wirklich aufgeschrieben, in verschiedene Videos gepackt, in verschiedene Module gepackt, so dass man scheibchenweise wie eine Anleitung, Bauanleitung, du steigst da ein, wo du gerade bist, wenn du ganz am Anfang anfängst, wenn du noch nicht hast, fängst du vorne an, wenn du schon drei Mehrfamilienhäuser hast, fängst du in der Mitte an und so weiter. Und das haben wir tatsächlich so in wie eine Art Schullernplattform gegossen, dass es wirklich anwendbar ist. Und ich sehe ja am Erfolg der Teilnehmer, es funktioniert super. Und wir sehen ja auch aufgrund der Nachfragen, die wir haben, dass wir mittlerweile mehr ablehnen müssen, wenn das Ziel zu klein ist. Wenn jemand sagt, ich will nur ein, zwei Wohnungen kaufen, dann sage ich, das ist schön.
Da brauchen wir dich für nicht, ne? Das kriegt er selber wahrscheinlich.
Ja, da lasse ich den Platz über jemanden frei, der sagt, ich möchte dieses Jahr ein, zwei Mehrfamilienhäuser kaufen. Und das meine ich nicht böse. Da gibt es andere, die können das auch. Und das ist so der Hintergrund. Und da sehe ich eben, dass wir mehr Nachfrage bekommen, als wir abdecken können. Und ich will ja auch ein Qualitätenniveau halten, dass wir nicht sagen, wir nehmen jetzt jeden ums Verrecken. Das will ich auch nicht. Das soll ja auch, ist mein echter Name, ne? Also da steht mein Name dran.
Dieses Coaching-Business, jetzt vom Arbeitsaufwand, so. Social Media, Coaching, Business, Immobilien. Wie sieht im Moment so dein Arbeitsalltag aus? Fokussierst du dich tatsächlich auf die Social Media und Coaching?
Immer da, wo ich gerade gebraucht werde.
Ja.
Ich würde behaupten, 80% Immobilien, 85% Immobilien, 10-15% Weiterbildung. Wobei ich dazu sagen muss, in der Weiterbildung, wir haben mittlerweile 14 Mitarbeiter.
Mhm. Weil das ist ja auch Aufwand, ne?
Ja, wobei, wenn du weißt, wie die Strukturen funktionieren, das, klar musst du die Videos einmal aufnehmen, sind ein paar Wochen Dreharbeiten, aber davon hast du eben fertig, dann hast du eben auch und dann änderst du nur noch Kleinigkeiten ab, wenn sich was rechtlich ändert,
gesetzlich. Also du hast Leute, ja, okay, einmal fürs Coaching, aber auch deine Social Media Präsenz. Mhm.
Ja, also Leute, die sich um die, ich kann
bis heute. Die den Schnitt machen.
Genau, und, kann ich nicht.
Ja. Also du machst sie im Prinzip die Aufnahmen oder hast du einen Video Creator, hast du immer einen mit dabei, oder?
Wir haben zwei Videografen.
Ja.
Das meiste mache ich immer noch mit dem Handy einfach schnell von unterwegs aus, aber die großen Sachen, die großen Videos, die Lernplattform machen wir mit, muss ja professionell aussehen, möchte auch, dass es eine ordentliche Qualität hat. Da haben wir zwei festangestellte Videografen, die haben das zum Teil sogar richtig studiert. Wir haben Qualitätsmanagerinnen, wir haben einen externen Geschäftsführer für die Media GmbH, wir haben einen Vertriebsleiter. Wir haben
bietet ihr auch Dienstleistungen für Externe, für andere an oder wirklich nur in-house?
Nur in-house,
okay.
Ich mache alles mit eigenen Leuten. Das hat einen Grund, ich habe da gute Erfahrungen gemacht, alles mit eigenen Leuten zu machen. Und ich bin der Meinung, man kann auf einer Hochzeit tanzen. Also wenn ich jetzt noch anfange, für fremde Leute irgendwas zu machen, das würde nichts werden.
Matthias, ich glaube, wir könnten noch mindestens eine weitere Stunde sprechen. Also super, super spannend. Auch erstmal super vielen Dank für deine Offenheit, da wirklich aus dem Nähkästchen zu plaudern. Chapeau und Glückwunsch zu der tollen Entwicklung, die du da wirklich gemacht hast. Du hast wirklich geliefert. Und das Wissen jetzt auch noch weiterzugeben an andere im Bereich Fokus auf Immobilien. Ich denke mal, auch eine absolute Bereicherung für dich, dass du andere da auch noch weiterbringst. Wir bleiben einfach in Kontakt. Ich werde es weiter verfolgen.
Danke.
Und vielen Dank für deine Zeit und bis bald, würde ich sagen.
Ja, danke für die spannenden Fragen. Danke, liebe Grüße aus dem Osten.
Danke, ciao.
Ciao.